Herzlich willkommen und Manege frei zur Marketing-Marketing-Show. Der etwas andere Podcast zu Kommunikation, Media und Marketing. Durch das Programm führen Sie Markus Bartelt und Benjamin Lehmann.
Herzlich willkommen zur 12. Ausgabe unserer Marketing-Marketing-Show. Ich möchte an dieser Stelle kurz ein wenig Salz in die Wunde streuen, denn der liebe Ben hat beim letzten Mal die Nummer 11 schon als Nummer 12 angekündigt. Das kann ja mal vorkommen und passieren. Ja, aber ich freue mich, dass er trotzdem jetzt wieder im Studio sein darf bei mir. Wir haben das unter uns draußen vor der Tür geregelt und begrüße dementsprechend ganz herzlich Benjamin Lehmann an meiner
Benjamin
Seite.
Lehmann und ich begrüße Schnarkos Martelt hier zu dieser wunderschönen Marketing-Marketing-Show. Schön, dass ihr da seid.
Ben, sag mal, wir sind jetzt ja schon im neuen Jahr drin. Ja, man hat ja so zum neuen Jahr auch immer so Vorsätze. Vielleicht, obwohl ich kenne keinen, der dieses Jahr Vorsätze gemacht hat. Aber es gibt ja auch so Dinge, dass man sagt, Mensch, das könnten so Trends des neuen Jahres werden. Hast du denn da für dich persönlich Dinge, wo du sagst, boah, das wird in den nächsten 12 Monaten in der Marketingwelt tatsächlich ein bisschen Thema werden?
Ich glaube, da können wir jetzt draußen auf den Alexanderplatz gehen und fragen, ein Punkt fällt ein, Digitalisierung vermutlich. Das würde ich sofort aufs Plakat schreiben. Ist die Frage, steht das ganz oben? Würde ich jetzt mal denken, steht das ganz oben?
Witzigerweise nicht, denn es gibt eine Studie oder eine Umfrage, die jedes Jahr gemacht wird. Das ist der CMO-Barometer, CMO Chief Marketing Officer, also die Marketingverantwortlichen yeah. Unternehmen. Die werden dort befragt und man sagt, okay, welche drei Themen werden Ihrer Meinung nach das Marketing ja am meisten bestimmen? Und in der Umfrage, die jetzt 2021 gemacht wurde, mit der Perspektive auf das Jahr 22, in dem wir uns ja befinden, tatsächlich mit 39% an der Spitze das Thema Nachhaltigkeit.
Ach guck.
Nachhaltigkeit und Klimawandel, dann auf dem zweiten Platz mit 29% die Digitalisierung, tatsächlich immer noch ein großes Thema, aber 10% drunter schon, das finde ich erheblich. Und dann auf Platz Nummer 3 mit 25%, also auch ordentlich, Post-Corona und das New Normal. Also
das gab es früher nicht in der Umfrage.
Nein, aber das treibt die Marketingabteilung tatsächlich total, um, klar, zu sagen, wie gehen wir damit um? Was wird jetzt denn das neue Normal sein? Und danach, mit großem Abstand, kommen dann erst solche Geschichten wie Kundenbindung, das Thema der Cookies oder keine Cookies,
Data-Driven-Marketing.
Also das ist tatsächlich eher unter ferner Liefen, erstaunlicherweise. Aber Nachhaltigkeit, Digitalisierung, New Normal, das raubt den Marketingentscheidern den Schlaf in 2022.
Und jetzt würde man ja, ich glaube, korrigier mich, wenn man jetzt draußen gefragt hätte, würdest du die Nachhaltigkeit oder die Digitalisierung nach vorne stellen, dann hätten wir vermutlich eher, also ich hätte auf jeden Fall, habe ich ja gerade schon gesagt, auf Digitalisierung getippt. Was hat dir dein Bauchgefühl gesagt?
Du bist eine Ökosau, du fährst ja auch ein dickes Auto und sowas alles. Das tut dich nicht um Nachhaltigkeit zuerst. Ja. Überrascht mich überhaupt nicht.
Kann man das hier wegpiepen eigentlich? Muss man das wegpiepen?
Habe ich den Herrn Lehmann schon mal in öffentlichen Verkehrsmitteln gesehen? Ich glaube nicht.
Hallo? Ich habe eine Bahncard. Ja, alles.
Eine Bahn, aber hier U-Bahn, S-Bahn, Tram, BVG.
Ja, also, Moment bitte.
Wir haben einen neuen Soundeffekt, ich finde das großartig.
Ich finde den auch gut.
Nein, aber natürlich, wir werden uns aller drei Themen annehmen in den nächsten Folgen unseres Podcasts.
Ganz genau.
Und alle mal beleuchten, damit eben die CMOs nachts besser schlafen können. Wenn wir uns den Moment besprochen haben, ist eigentlich alles klar hinterher. Und werden dann vielleicht auch feststellen, warum Nachhaltigkeit jetzt tatsächlich so das treibendste Problem ist, was sie eigentlich sehen. Und ich glaube, es hängt ganz stark mit den Generationenveränderungen zusammen. Ja, wir haben eine junge Generation, die ganz anders an die Themen rangeht, die ganz andere Transparenz fordert, ganz auch sonst mehr Haltung von Unternehmen sehen wollen und das auch tatsächlich zum Zünglein an der Waage machen, wenn es um Kaufentscheidungen oder sogar auch Jobentscheidungen geht. Und deswegen fangen wir heute an mit dem Thema Nachhaltigkeit.
Das thematische Thema. Ein Thema kann jeder. Aber nur Marketing hat das thematische Thema. Heute.
Nachhaltigkeit ist unser thematisches Thema, Nachhaltigkeit und Marketing, Nachhaltigkeit in der Werbekommunikation. Ein bisschen wollen wir auch den Begriff Purpose dann noch mit hineinnehmen. Das lässt sich wahrscheinlich gar nicht so trennen, vermuten wir jetzt erstmal. Aber Ben, Nachhaltigkeit im Marketing ist jetzt ja nun nicht wirklich ein neues Thema.
Nee, nicht so richtig. Alter Wein in neuen Schläuchen, fragen wir uns da. Um in dieser wunderbaren Redewendung zu bleiben oder zu sein. Es hat mich erstaunt. Ich hatte ja auf Digitalisierung getippt, auf jeden Fall. Dann hat es das Thema Post-Corona ja auch in dieses Ranking geschafft auf Platz 3 und Nachhaltigkeit auf Platz 1. Jetzt wäre nochmal interessant zu gucken, wann ist die Umfrage gemacht worden? Hatten die Unternehmerinnen und Unternehmer da die große, ich nenne das jetzt so provokativ, die Angst vor der grünen Regierung? Es ist jetzt eine andere Regierung geworden. Ich glaube aber, das Thema ist ein wirklich wichtiges Thema geworden. Und das zeigen auch viele andere Studien. Wir haben uns viel angeguckt. Das ist Chefsache, die berühmte Chef- und Chefinnen-Sache, das Thema Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit wird, glaube ich, auch ganzheitlicher begriffen. Im Marketing ja sowieso, aber auch in den Chefetagen, weil wir nämlich Nachhaltigkeit nicht nur in ökologischer Hinsicht betrachten, sondern auch das, was meine Belegschaft betrifft, also auch das Thema soziale Nachhaltigkeit. Welche Löhne zahle ich? Welche Absicherung biete ich für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Und das gehört neben dem großen und wichtigen ökologischen Thema auch in den Bereich der Nachhaltigkeit. Und da können wir uns als Verbraucher gut beobachten. Wir wollen darüber immer mehr wissen. Ob wir dann wirklich die Wahrheit erzählt bekommen, das ist eine andere Geschichte.
Ich glaube tatsächlich, dass dieser Begriff der Nachhaltigkeit sich schon seit langem von dem klassischen CO2-Fußabdruck gelöst hat.
Ja.
Und wie du gerade sagst, das Thema Fairness eine große Rolle spielt, also eben Transparenz, ja, also zu wissen, wie bezahlt ein Unternehmen seine Mitarbeiter. Und ich glaube, und das macht auch den Druck aus, der momentan auf die Marketingverantwortlichen und die Unternehmen selbst ausgeübt wird, dieser Zwang zur Transparenz auch aufzuzeigen und zu sagen, du stehst in der Verantwortung für deine Lieferketten. Mhm. Du bist als Händler verantwortlich, wie das Kleidungsstück, das du mir verkaufst, im keine Ahnung, woher gestellt worden ist und ob die Leute gut bezahlt worden sind. Das will ich von dir wissen und ich will, dass du dich darum sorgst. Und es werden Hersteller auch für ihre Vertriebsketten verantwortlich gemacht, wie sie Sachen ausliefern. Es geht heute in das Thema Recycling mit hinein, in die umweltgerechte Verpackung, die dort eine ganz große Rolle spielt. Also es ist ein wesentlich breiteres Thema geworden. Und aber ich glaube, wir wissen ja, wie Unternehmen ticken. Also freiwillig macht ja keiner irgendetwas und investiert da Geld und macht vielleicht auch noch eine Kehrtwende vielleicht um 180 Grad. Sondern es geht ja nur, wenn ein Druck wahrgenommen oder gesehen wird. Und ich glaube, dieser Druck kommt von zwei Seiten. Das eine ist tatsächlich unsere Generation Z, ja, unsere Millennials, die jungen Leute.
Sind das die Faulen?
Die
welche nein, waren das gleich?
Die Faulen sind wir, das sind die Babyboomer.
Ach ja.
Aber ich bin an der Grenze, du bist ja jünger, du bist ja im Generation X bist du ja.
Yeah.
Ja, diese Slacker, die haben auch immer so abgehangen und so. Und wir Babyboomer. Aber das ist, glaube ich, der Druck, der da ganz stark kommt. Und wir sagten das im Vorgespräch schon, natürlich die Kinder bringen den Druck ja nicht nur, oder üben den Druck nicht nur auf die Unternehmen aus, sie bringen ihn auch mit nach Hause.
Genau, ja. Vorhin so im Vorgespräch am Frühstückstisch, ne, ja, der Geschäftsführerin, wo die Tochter fragt, sag mal Mama, wie macht ihr das eigentlich bei eurer, macht ihr Mülltrennung im Büro? Ja, die Fragen kommen.
Ja.
Die kommen näher.
Und ja, der andere Druck, der tatsächlich kommt, wenn man so den einen oder anderen Studienglauben schenken darf, er kommt von den Shareholdern überraschenderweise. Das heißt, die Aktionäre machen jetzt Druck und sagen den Unternehmen, passt mal auf, werdet mal nachhaltig, werdet mal ökologisch vorbildlich, weil wir sehen, dass die nachwachsende Generation von Konsumenten und Konsumentinnen sich abwenden und eure Produkte nicht mehr kaufen, wenn ihr nicht ordentlich nachhaltig auftretet.
Ja.
Und damit geht aber meine Aktie in den Keller, wenn ihr nichts mehr verkauft. Und deswegen, also die Shareholder üben zusätzlich auch noch Druck auf und sagen, hier, stellt mir was auf die Beine.
Und die lange Litanei, also eine Litanei, die man lange litaneit hat. Was ist denn das Verb für Litanei?
Eine Litanei halten?
Ja, also die Litanei, die lange gehalten wurde, dass Nachhaltigkeit dann uns wettbewerbsunfähig macht, die glaubt eben auch keiner mehr. Das ist aber, die Sau ist auch lange durchs Dorf getrieben worden. Also ja, wenn wir jetzt hier aber mit Ökostrom unser Werk, dann müssen wir viel teurer werden und dann bringt es der Chinese günstiger. Das mag in einigen Bereichen auch noch so sein und uns mindestens vor Herausforderungen stellen. Aber Stichwort Shareholder, mach dir einen Kopf, löse dieses Problem. Ja. Es muss nachhaltig gehen und es geht nachhaltig.
Ich glaube, dass das Preisargument auch gar nicht mehr so sehr zieht. Ja, wir haben jetzt Bio beim Discounter und auch jetzt nicht nur irgendwelches fragwürdiges Bio, sondern wir haben ja Demeter und auch andere, die mit den Discountern zusammenarbeiten. Das heißt, die Preisfrage ist, glaube ich, da gelöst worden in vielen Bereichen. Aber dieser Wille, dass man sagt, leg offen, ja, und zeig, dass du das auch ernst meinst. Ich glaube, das ist, was ganz wichtig ist. Man ist sehr empfindlich geworden, hat sehr feine Antennen entwickelt, wenn es um das Thema Greenwashing geht. Also Ölfirmen, die dann irgendwie lustige Clips drehen, wo Leute singen, wie umweltfreundlich doch eigentlich ihre Ölproduktion ist. Das sind so Dinge, die gehen jetzt natürlich nach hinten los. Und der Anspruch, der aber da ist, ja, und wie gesagt, es löst sich ja von dieser reinen Nachhaltigkeit, ist eben auch in der Anspruch, dass man sagt, ich möchte, dass ein Unternehmen eine Haltung hat, ja, eine Haltung zu Dingen hat und dass diese Haltung auch nach außen getragen wird.
Und wir haben einen aktuellen Bereich oder einen Bereich, der mir heute Morgen aktuell begegnet, ist das Thema Landwirtschaft. Unsere Schweinebauern sind ja zu mehr Nachhaltigkeit verdammt worden. In vielerlei Hinsicht. Einmal was die Herstellung und natürlich auch eins meiner Herzensthemen, der Tierhaltung. Und ich habe heute Morgen gerade im Radio, im Inforadio, gab es eine Umfrage, dass die Mehrheit der Landwirte, ich weiß nicht wie repräsentativ, ich habe die Quelle natürlich jetzt nicht auf der Pfanne, aber dass die Mehrheit der Landwirte unseren neuen Umweltminister, ein Grüner, Cem Özdemir, ausdrücklich begrüßt, weil er eben nicht nur ihr müsst, sondern auch auf der anderen Seite den Handel verpflichtet, mit an den Tisch zu kommen. Die Fleischpreise müssen steigen. Aldi ja als ein Beispiel, die jetzt ab 2024 oder 2025 nur noch in einer bestimmten Haltungsform auch Fleisch in den Handel geben werden. Aber auch ausdrücklich, zumindest sagen sie das, das sollte der Überprüfung hoffentlich standhalten, dann natürlich auch an den Bauern deutlich mehr Geld abgeben. Und so entsteht eben nicht nur ein Ziehen, ein Reißen, sondern es wird auch gegeben und es werden eben alle Marktteilnehmer hier auch berücksichtigt. Und das war lange nicht der Fall. Und das entwickelt sich gerade.
Es entwickelt sich gut. Es hat eine ordentliche Dynamik eigentlich schon aufgenommen und bekommen. Also da passiert sehr, sehr viel. Ja? Das heißt, der Druck kommt ja nicht nur von den Konsumenten, Konsumentinnen, sondern er kommt auch vom Wettbewerb. Ja, und wenn natürlich Wettbewerber Erfolg haben mit einer ökologischen Linie, dann macht mir das Leben zusätzlich noch schwer, wenn ich CMO bin und mir da was einfallen lassen muss. Aber so wie es natürlich beim Green Marketing auch immer die Gefahr des Greenwashings gibt, ja, und man sagt, wir spielen uns ein bisschen grüne Farbe ins Gesicht und dann glauben uns die Leute schon. Ich glaube, das geht auch nicht mehr so gut auf, weil die Transparenz einfach da ist, ja. Und wir sehen ja auch, dass die Gen Z sich hervorragend zu informieren weiß. Das sind Menschen, die sind mit Google und Konsorten aufgewachsen, die haben ihre Plattformen, die haben ihre Bewertungsplattformen, wo also auch die Marken auf Nachhaltigkeit durchleuchtet werden und die machen das zur Grundlage ihrer Kaufentscheidung. Also es gibt eine Studie, die besagt, dass ein Großteil der Gen Z tatsächlich sich, bevor sie etwas kaufen, informiert und zwar nicht über die Produktmerkmale, sondern über die Nachhaltigkeit des Produktes. Und erschwerend kommt noch hinzu, dass eben man nicht nur sagt, wir wollen ein gutes Produkt kaufen, sondern es wird die Passgenauigkeit gesucht. Es muss ein gutes Produkt von einem guten Unternehmen sein. Wenn das Produkt gut ist, aber das Unternehmen ist nicht gut, dann wird das Produkt nicht erworben. Ja, das heißt also, was ist ein gutes Unternehmen? Eben das Unternehmen, das eben eine Haltung hat. Ja, das ist ganz klar. Und wir sehen, ich weiß nicht, wie du es verfolgt hast, aber tatsächlich, andere Umfrage, Leute haben gesagt, 80% der Befragten haben gesagt, Unternehmen, denen wir die Schuld dafür geben, dass die Welt in diesem Zustand ist, wie sie ist, sollen jetzt auch die Lösungen präsentieren. Ja, die sollen sich mal was einfallen lassen und alles wieder heile machen. Und wir haben das gesehen in einem amerikanischen Markt. Gillette hat vor mehreren Jahren diesen berühmten Spot gemacht, wo es um toxische Männlichkeit geht. Ja, was bedeutet es, das Beste im Mann im Grunde genommen rauszuholen? Was ist denn das Beste? Eben nicht der Fighter und der Wettbewerbsorientierte, sondern der Softie im Grunde genommen. Haben sie unglaublich Prügel für kassiert. Dove ganz genauso eben mit einem veränderten Schönheitsbild, was wir dort sehen, dass man sagt, wir zeigen jetzt nicht mehr die Size Zero Models, sondern wollen uns um die natürliche Schönheit der Frauen kümmern. Also immer mehr Unternehmen fangen tatsächlich an, ihre Marketinggelder nicht mehr für Produktvermarktung oder Produktwerbung auszugeben, sondern um solche Haltungsbotschaften zu streuen.
Ja, und man spricht in dem Bereich auch, wenn es um wirklich nachvollziehbare, glaubwürdige Nachhaltigkeit geht, vom New Respect. Und Respekt ist ja ein großes Wort, oder? Also da haben wir, glaube ich, alle, jeder für sich natürlich sein eigenes, aber Respekt, das hat schon Stärke. Und Nachhaltigkeit, glaubwürdig in der Kommunikation, die auch der Überprüfung standhält, die löst eben Respekt aus, auch dem Unternehmen gegenüber. Und da sind wir uns mal auch als Marketingmenschen ziemlich sicher, da hat man was erreicht, wenn der Kunde eine solche Äußerung tätigt. Und das Thema Respekt hat mich erstaunt, auch in einer Studie gefunden, in einer deutschen Studie, die genau das beantworten. Sagen, guck mal, die kümmern sich jetzt. Ja, also die räumen das auf, was die Alten, ich pauschalisiere das jetzt da, irgendwie haben schleifen lassen. Und das zollt mir als Verbraucher, als Konsumenten Respekt ab. Also treffe ich die Kaufentscheidung auch für ein solches Unternehmen. Und das Thema Respekt geht dann vor allem in die Nachhaltigkeitsbereiche, die wir vorhin auch schon mal angesprochen haben, das Thema soziale Nachhaltigkeit, also mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sozialverträglich umgehen. Ein Bereich noch, und den dürfen wir aber auch nicht vergessen, das hatten wir im Vorgespräch ja auch schon diskutiert, dass hier auch wieder meine Lieblings-Excel-Tabelle durchaus eine Rolle spielt. Denn Nachhaltigkeit kann sich heute auf einmal rechnen. Was also früher nur, ja, okay, machen wir, ne, dann haben wir das grüne Label vorne an der Tür, okay, was kostet das? Wenn wir heute 50% Strom sparen können in unserer Fabrikation, dann ist das richtig Geld. Wir alle sind gerade davon betroffen. Die Energiepreise verdoppeln, verdreifachen sich in einigen Bereichen. Also auch hier ist das durchgedrungen, dass sich das lohnen kann. Nicht nur in der Kommunikation, sondern dann auch in der betriebswirtschaftlichen Auswertung natürlich.
Nichtsdestotrotz bleibt bei mir immer die eine Frage, wenn Unternehmen jetzt erkannt haben, dass das tatsächlich gut funktioniert, ja, dass man sagt, wir sind jetzt nachhaltig oder wir haben jetzt einen Purpose und wir verkaufen jetzt dadurch besser und mehr, weil der Konsument darauf anspringt. Dann ist es natürlich logisch, weil die ja alle verkaufen wollen, ja, dass sie das dann umsetzen. Aber die Frage ist ja tatsächlich, wie schnell lassen wir uns da jetzt auch bereitwillig Sand in die Augen streuen? Also bei Akte X war immer das Plakat im Hintergrund, I want to believe. Ja, also wollen wir das glauben, dass wenn wir jetzt das Purpose-Produkt, das Nachhaltigkeitsprodukt kaufen, dass wir damit wirklich ein Stück weit die Welt retten? Oder sollten wir nicht, oder wann sollten wir skeptisch werden, wenn es um Nachhaltigkeit und Purpose geht? Also wann kommt der Moment, wo du auch sagst, oh, das glaube ich denen jetzt aber nicht mehr?
Ja, ich habe mir für mich vorgenommen, weniger auf die einzelnen Schritte zu gucken, sondern wirklich die Einstellung, ich nenne das mal, zu überprüfen, ob die bei mir ankommt. Denn in den einzelnen Schritten, und das finde ich auch nur fair und gerecht, können Dinge auch schiefgehen. Unternehmen können auch Fehler machen, wenn sie sich entscheiden, eine Verpackung aus Bambus zu nutzen und auf einmal wird gesagt, um Gottes Willen, aber Bambus, wie kannst du denn nur, ja, also als Beispiel gedacht und das zerstört Bambuswälder und da lebt der seltene, ich weiß nicht was, Makakenaffe. Also ja, man wird dann, das meine ich mit Teilschritt, erwischt, dass das eben gar nicht nachhaltig ist, dann muss das zugestanden sein. Dann ist ein Fehler gemacht worden in diesem einzelnen Schritt und dann korrigiert man den Fehler und geht wieder zurück auf die Alufolie. Nein, natürlich nicht. Probiert was anderes und lässt sich besser beraten. Aber was ich sagen will, die Einstellung, die muss stimmen. Das ist für mich eine Frage der Einstellung und nicht der einzelnen Schritte.
Also der Haltung dann auch wieder. Ja. Da sind wir bei Purpose angekommen.
Genau.
Aber wo ist denn da der Gradmesser? Also um das nochmal, man muss sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Unilever, großer Konzern, ja, unter anderem Langnese und sowas. Unilever auf der Unternehmenswebsite, die sind ja immerhin so ehrlich, haben sogar ein kleines Video dazu gedreht. Unilever hat gesagt, hey, wir haben ein paar unserer Marken sustainable gemacht und haben ihnen so ein Sustainable Living Siegel raufgebappt. Und siehe da, die Marken, die eine Haltung verkörpern nach außen, haben sich 69% schneller und besser verkauft als die Marken, wo wir das nicht gemacht haben. Was ist der Schluss von Unilever? Sie haben gesagt, so, jetzt werden aber alle unsere Marken mal auf Nachhaltigkeit getrimmt, zumindest äußerlich, weil das ist ein Verkaufsargument. Das heißt, ich kann gar nicht überprüfen, ist jetzt wirklich alles nachhaltiger geworden, aber das Unternehmen, das Corporate, ja, hat erkannt, wow, hauen wir uns ein grünes grüne Farbe ins Gesicht, kommunizieren wir unseren Purpose nach außen, kaufen die Leute einfach eher und greifen beim Produkt zu, wenn es die Knorrsuppe ist. Und da kommt dann der Punkt, ja, und da sind wir wieder natürlich im Marketing so ein bisschen ans Bein gepinkelt. Wo sagen wir die Wahrheit? Wo vertuschen wir sie vielleicht lieber ein bisschen? Wo setzen wir vielleicht gezielt die Nebelkerze ein, wenn es dann um die nackten Zahlen und den Verkauf geht?
Ja, ich weiß natürlich genau, was du meinst. Also diese Marken, Unilever, Nestlé, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Das ist ja für uns, die durchblicken. Und das glaube ich ganz fest, das erlebe ich auch in meinem Umfeld. Verbraucher blicken immer mehr durch. Und es ist dann wieder im Umkehrschluss unsere Aufgabe als Marketingleute, den Blick dann doch maximal zu verwischen oder so ein bisschen Nebel wenigstens in den Raum zu streuen. Ja, damit nicht. Ah, weil so auf einmal geht's eben nicht. Das meine ich. Deshalb ist das Thema Purpose und Einstellung für mich wichtig. Bei den Unternehmen sehe ich das natürlich auch, ja, dass das da nicht gegeben ist. Aber auch aus einer Not heraus, weil sie in dieser Multimarkenwelt das gar nicht lösen können. Ehrlich und toll wäre natürlich, sie würden das sagen. Mann, wir tun etwas, ja. Diesen Schritt sind wir gegangen, aber die anderen können wir noch gar nicht gehen. Aus technischen Gründen, aus monetären Gründen, ja. Und das fehlt. Und ich würde mal behaupten, dass es bei diesen Unternehmen auch noch, wenn überhaupt, eine ganze Weile dauern wird, dass wir diese Transparenz wirklich haben.
Also ich habe da immer noch mehr Bauchschmerzen als du, was du hast. Ich sehe es nicht ganz so freundlich, weil ich würde es tatsächlich mal behauptenderweise in den Raum werfen, dass gerade Purpose und eben perfekt ist, um als Blaupause perfekt ist, um sich ein gutes Image zu geben, weil dieses gute Image einfach gut verkauft. Und ich habe das gerade Ende des Jahres so ein bisschen untermauert bekommen, weil es gab eine Studie, ja, das ist eine Art Studie, eine Befragung der WARC, der WARC, ja, das ist die World Advertising und das World Advertising Research Center. Die bringen zum jeden Jahresende immer einen sogenannten Marketers Toolkit fürs nächste Jahr raus und da geht es auch darum, welche sind denn die großen Trends fürs nächste Jahr, worauf sollen sich die Marketer einstellen, basierend auf Interviews und Befragungen von Marketingverantwortlichen weltweit. Und ich blättere das so durch in meiner raren Freizeit und der erste Trend ist tatsächlich der Trend Nachhaltigkeit. Ganz, ganz wichtig, also nicht nur jetzt hier für die deutschen CMOs, sondern für alle weltweit. Und dann kommt da so eine schöne Grafik, so ein schöner Chart und dann liest man die Aussage, dass die Nachhaltigkeit getrennt werden sollte von den Purpose Goals, also von den Haltungszielen und dass die Nachhaltigkeit ihren eigenen Fokus bekommen sollte. So, sagen oder stimmen über 50% der befragten Marketingverantwortlichen zu. Ich denke mir, wieso? Ja, ist das da nicht eigentlich zwangsläufig miteinander verbunden? Wenn ich eine Haltung habe, auch eine Haltung zur Nachhaltigkeit habe, wie soll ich das denn auseinanderwurschteln? Und lese dann ein bisschen tiefer in diese Studie rein und stolpere tatsächlich über diesen Satz, dass man sagt, ja, also wenn es um Umwelt geht, das wird alles unter Nachhaltigkeit gepackt und das wollen sie als was anderes sehen als Brand Purpose. Another idea with the loose aim of doing good, but often without meaning or action beyond that. Das heißt, ja, bla bla bla, Purpose, da können wir ein bisschen was erzählen. Da gibt's aber keine Action hinterher, da engagieren wir uns nicht. Da sagen wir haben eine tolle Haltung, aber im Gegensatz zur Nachhaltigkeit, da werden wir nämlich untersucht, da sind wir auf dem Prüfstand. Ah, da müssen wir drin, ja, da müssen wir ehrlich werden. Und da hat es mich das erste Mal geschaudert und in der gleichen Chart hat es mich das zweite Mal dann geschaudert, gab es nämlich die Aussage, dass es eine Lücke gibt zwischen dem, was ein Unternehmen sagt oder was mein Unternehmen sagt, sind ja die Marketer befragt worden, über Nachhaltigkeit und dem, was sie wirklich tun. Und hier haben wir ein Drittel von Leuten, die gesagt haben, nee, bei uns ist das so. Also das, was wir nachhaltigkeitsmäßig behaupten, das leben wir auch. Was aber im Umkehrschluss bedeutet, dass zwei Drittel sagen, wir reden mehr darüber, als wir eigentlich machen. Und da habe ich dann auch so gedacht, wir haben eigentlich gar keine Möglichkeit. Also ich glaube dann doch an das Übel und das Böse in der Welt, dass man hier eine Karte, eine sehr erfolgreiche, sehr einträchtige, einkommensbringende Karte ausspielt und das einfach als müssen wir jetzt machen, wenn wir Geld verdienen wollen.
Hm. Also wir sind, glaube ich, gar nicht so weit auseinander, weil ich das natürlich, je größer das Unternehmen, so nochmal diese Multimarken, die du auch gerade beschrieben hast, natürlich schwierig. Aber wir haben ja auch einen Trend dahin, eher in die Regionalität zu gehen. Ja, ich kann den Metzger fragen, hast du das Schwein persönlich totmassiert, ja oder nein? Und dann kann er mir das hoffentlich glaubwürdig auch rüberbringen. Also das meine ich mit natürlich Haltung, das ist Blabla. Ja, mussten wir selber auch schon schreiben für Unternehmen und entwerfen und saßen in tollen Workshops mit tollen Karten und mit tollen Schlagworten, die wir in den Text unterbringen wollen. Deshalb meine ich, es lohnt sich, und das ist im Moment für mich die Taktik, die sich gut anfühlt, ich gucke in die kleinen Schritte. Wissend, also damit meine ich nicht, okay, bei Verpackung, da nehmen Sie das Bambusblatt, das Nachhaltige, und auf der anderen Seite haben Sie aber nur Dieselautos. Ja, das meine ich nicht, sondern ich gucke in die Einzelschritte und versuche da Glaubwürdigkeit rauszulesen. Und wissend auch wir sind Unternehmer und sind in großen und in kleinen Unternehmen unterwegs, man kann nicht alles schaffen. Und das sind Entwicklungen, und sie sind, das hast du ja auch gerade nochmal gesagt, nicht kleine Schritte, sondern es hat eine hohe, hohe Dynamik. Und die das, so wie du das beschrieben hast, sowohl von der Haltung her als auch im Doing dann wirklich auf die Straße bringen, auch geiles Marketingteil oder PS auf die Straße bringen, die werden das Rennen machen, die werden wettbewerbsfähig sein, die werden Investoren finden.
Was wäre denn deiner Meinung nach dann die bessere Lösung, wenn ich sage, okay, wir engagieren uns in Sachen Nachhaltigkeit oder für soziale Zwecke oder bauen Waisenhäuser oder was auch immer und halten die Klappe? Ja, sondern weil es unser Ding und wir machen das einfach, weil wir davon überzeugt sind. Oder das zu kommunizieren, zu sagen, hier, wir krempeln die Ärmel hoch und pumpen da Geld rein und haben eine Stiftung gegründet und dieses und jenes. Ist das schon verwerflich oder ist das alles noch so okay?
Also ich bin Freund von dem guten alten Tue Gutes und sprich darüber. Die Frage ist natürlich, wie spreche ich darüber? Und hier finde ich, und das ist heute auch so in der Transparenz gegeben, das ist schnell ergoogelt. Ja, ist das wirklich so? Haben die das gemacht? Warum machen die das? Machen die das erst, wenn sie 100.000 von den Produkten verkauft haben und 10 Cent davon gehen in das Kinderheim, oder machen sie das schon vorher? Also ich bin Freund davon, das zu kommunizieren, weil es motiviert, weil es Druck macht. Druck im positivsten Sinne auch auf andere Unternehmen, und dieses Thema Wettbewerbsfähigkeit eben auch befeuert. Und die Unternehmen in unserem Land sind ja diejenigen, die den Umsatz machen, die Kohle bringen, die Steuern bringen, nicht alleine, die aber auch den Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen. Und wenn nicht die, wer dann kann und soll Gutes tun? Und wenn nicht die, wer dann soll darüber sprechen?
Wo fängt es bei dir an, kritisch zu werden? Oder wo sagst du, da ist eine Grenze überschritten? Oder gibt es das überhaupt?
Gibt es Grenzen, die man bei Herrn Lehmann überschreiten kann?
Die gibt es ohne Frage. Aber mach mal ein Bild auf. Also was Gutes zu tun?
Und also ich habe da eine ganz klare Grenze. Also für mich, und da endet dann auch wirklich der Glaube an das Gute. Mhm. Ich bin der Meinung, ganz genauso wie du, also jedes Unternehmen oder jedem Unternehmen steht es frei, seine Gewinne zu nehmen und damit gute Sachen zu tun, ja, und sie zu investieren und zu reinvestieren, der Gesellschaft was zurückzugeben. Das steht ja fast auf jeder Unternehmenswebsite mittlerweile drauf. Und ich bin der Meinung, wenn sie das tun, sollen sie das auch kommunizieren. Ja, das ist vollkommen okay. Für mich geht eine Klappe runter, wenn Unternehmen ihr soziales, nachhaltiges Engagement verknüpfen mit der Aufforderung, ihre Dinge zu kaufen. Also wenn ich Abverkauf mit Haltung oder Abverkauf mit Nachhaltigkeit.
Nee, das meinte ich so ein bisschen mit der Reihenfolge. Ne?
Also genau. Ja, also wenn ich sage, wenn du mein Produkt kaufst, dann nehme ich davon einen Teil des Gewinnes und mache damit was Gutes. Weil so geht's nicht. Ja, jedem soll das frei, aber er soll nicht mich als Feigenblatt benutzen. Weil ich sehe da auch die Gefahr natürlich, dass der an sich ja doch immer etwas faule und bequeme Konsument und Konsumentin dann sagt, ach super, ich kauf mich frei. Also ich weiß, mit meinem Verhalten mache ich die Erde kaputt, aber wenn ich jetzt das Produkt kaufe, dann macht der ja was, dann rettet der den Regenwald, dann rettet der die bedrohte Vogelart oder ähnliches, und ich kann so weitermachen wie bisher. Ja, also ich glaube nicht, dass ich über Konsum die Welt retten kann oder die den Klimawandel aufhalten kann. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen jedes Unternehmen, das das verknüpft und sagt, du musst kaufen, damit wir was Gutes tun, da schrillt bei mir sofort eine Alarmglocke und ich sage, das halte ich eigentlich für nicht zulässig. Ja, weil wenn du was Gutes tun möchtest, mach das, rede drüber, aber verknüpfe das nicht mit der Aufforderung, deine Produkte zu kaufen.
Damit schließen wir einfach mal die Fresse halten. Auch das ist im Marketing immer ein guter Rat, oder?
Hervorragend.
Wir haben ja so mit Zoten angefangen. Damit schließen wir auch das thematische Thema.
Die Zotenfolge.
Das Marketier. Menschen, Marketiere, Sensationen. Wir präsentieren ein ganz besonderes Exemplar aus dem Marketing-Zoo. Alte Hasen, junge Füchse, aber immer kluge Köpfe. Jetzt im Interview unser Marketier.
Unser heutiges Marketier zu Gast bei uns in unserem kleinen, schönen, verträumten Studio, das wir hier haben, ist Lea Kötschau. Lea Kötschau, Jahrgang 1994. Ich fühle mich gerade schlagartig schon wieder alt.
Das solltest du auch.
Sitzt hier, weil sie Co-Founder ist von Recunited. Und was Recunited macht und warum das so spannend ist und warum das vor allen Dingen zu unserem Thema Purpose passt, das werden wir gleich alles genau besprechen. Kurz noch ein paar Sätze zu Lea selbst. Ursprünglich kommt sie aus Lübeck.
Das ist schön.
Ja, ne? Hat mal soziale Arbeit studiert, war da mal zwischenzeitlich in Hamburg, ist dann irgendwann auch in Berlin gelandet, hat festgestellt, dass soziale Arbeit gar nicht mal so lustig ist, spätestens im Praxissemester, hat sie gesagt, und ist dann nicht nur, hat sie örtliche Umwege genommen, bis sie hier war, sie hat auch berufliche Umwege genommen, war dann in der Personalvermittlung und irgendwann bist du aus der Personalvermittlung so ins Gründertum gekommen. Wie kam es dazu?
Hi, erstmal zusammen. Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ja, ich bin von der Personalvermittlung ins Recruiting gegangen und vom Recruiting tatsächlich ins Gründertum. Und das zieht sich tatsächlich sehr weit durch meinen Lebenslauf durch. Rückblickend zumindest. Ich habe ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, dass ich, glaube ich, in diesem Schulsystem, dem typischen System, nicht ganz zurecht mich finde. Ich habe immer so nach der einen Sache gesucht, die ich am allerbesten kann und die ich auf jeden Fall machen möchte. Mein Vater so 5 Jahre, ich weiß, ich werde Arzt, das ist die Richtung. Und ich habe immer so nach dieser einen Sache gesucht, die ich toll finde und habe sie, glaube ich, im, ja, Menschen helfen gefunden, aber im Gründertum in ganz, ganz vielen verschiedenen Hinsichten, weil mein Themenfeld jetzt so vielfältig ist, dass ich in alle Bereiche reinschauen kann, was echt fantastisch ist.
Recruiting als Menschen helfen, das ist auch ein Ansatz, den ich noch nicht von jedem Recruiter so gehört habe.
Mhm. Ja, ich wollte aus dem Impuls wollte ich gerade nachfragen, du hilfst ja nicht nur Menschen, sondern vor allem auch Unternehmen, Unternehmern und Unternehmerinnen. Ja, erzähl mal, was machst du da? Was ein Recruiter macht, wissen wir, aber wir wollen noch nicht so viel verraten, was ihr anders macht, aber vielleicht nochmal, was ist so dein typischer Tag, dein Arbeitsalltag?
Jeder Gründer lacht jetzt, der das hört. Typischer Arbeitsalltag als Gründer ist natürlich schwierig. Also am meisten bin ich am Feuerlöschen, würde ich sagen. Links und rechts die Themen, die immer mal so alle aufkommen und was man alles so plant und dann trotzdem wieder auf den Tisch kommt. Von daher ist mein Alltag wirklich sehr, sehr komplex. Aktuell ist unser Cultural Fit Test das größte Thema bei uns. Das heißt, wir sitzen ganz, ganz viel am dem Wording-Thema, wie ist unsere Zielgruppe, wie können wir denen verdeutlichen, dass deren Werte auch wichtig sind. Genau, das ist sehr viel Marketing, also das, was ihr auch macht. Wie erreichen wir unsere Zielgruppe? Wo erreichen wir sie? Inzwischen ist alles digital. Ich spreche ganz viel mit unseren Developern, die den Test ja auch entwickeln. Das muss natürlich auch irgendwo stattfinden. Unternehmensstrategien, wo geht es hin? Wo wollen wir in ein paar Monaten stehen und so weiter? Nebenbei entwickeln wir ja noch die Plattform weiter. Also da auch wiederum ein ganz neues Themenfeld. Von daher von bis überall ein bisschen unterwegs.
So, dann müssen wir da aber jetzt trotzdem reingrätschen, weil jetzt hast du schon so viel verraten,
ja.
Was der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin noch gar nicht weiß. Ja? Also Recunited ist eine Plattform, die als HR-Plattform, sage ich mal, ganz anders strukturiert ist, anders funktioniert. Und du wirst uns gleich sagen, was euer Kernanliegen ist. Und es gibt diesen Cultural Fit Test. Ein ganz wesentlicher Bestandteil dazu. Erklär mir mal, wie das zusammenhängt. Also wo liegt der Kultur, das Kulturfit-Sein und das Matching der Kulturen auf der einen Seite und was ist dementsprechend der andere Ansatz, den Recunited da verfolgt?
Jetzt habe ich ein bisschen vorgegriffen, es tut mir leid.
Ja, das macht gar nichts, aber das ist so eine Art Teaser und du wärst ja nicht hier, wenn ihr jetzt eine ganz normale HR-Plattform wärt, dann wärst du ja nicht hier. Also dann wärst du vielleicht auch hier, aber nicht heute. Jetzt musst du sagen, was macht ihr anders? Was ist denn eine wertebasierte Jobplattform und was ist dieser Test, von dem du gerade gesprochen hast?
Die Langweiligen, mit denen sprechen wir in einem halben Jahr.
Guck mal, vielleicht kann ich da trotzdem wieder ein bisschen vorgreifen, weil meine erste Begegnung mit diesem Thema war tatsächlich schon im Krankenhaus, als ich noch mein FSJ gemacht habe, weil ich tatsächlich sehr, sehr viele Menschen nur deshalb kennengelernt habe, weil sie extremst unglücklich im Job waren. Und ich deswegen zum Teil auch ins Recruiting gegangen bin, weil ich dachte, okay, ich kann hier relativ wenig in der Sozialpädagogik, Entschuldigung, verändern. Behörden sind da relativ, haben eine feste, klare Linie, wie das längst gehen soll. Und ich wollte aber schon noch früher ansetzen. Wie kann ich Menschen noch vorher helfen, dass sie gar nicht erst hier landen? Und bin deswegen ins Recruiting gegangen. Und das Recruiting ist nach wie vor in einem sehr, sehr großen Wandel. Und es ist nicht mehr so, dass die Menschen irgendwo arbeiten wollen. Es ist nicht mehr so, dass sie irgendetwas machen wollen, sondern da ist ganz, ganz viel, ja, Sinneswunsch dahinter. Was mache ich denn? Ich möchte mit meiner Arbeit etwas ausrichten. Ich möchte mich wohlfühlen. Ich möchte nicht mehr nur aufs Wochenende hinarbeiten, um am Wochenende dann Sonntag Panik wieder vom Montag zu bekommen, sondern ja, die Leute möchten etwas Sinnvolles machen, wo sie sich wohlfühlen. Und das ist genau das Thema, wo wir ansetzen. Im Recruiting gibt's ja auch diesen Spruch, hire for attitude, teach the skill. Das ist auch ein riesen Part da drin. Hard Skills ist immer leichter abzuklären. Das ist natürlich auch wichtig. Das gehört zum Jobprofil dazu. Aber was macht den Menschen eigentlich aus? Was steckt dahinter? Passt dieser Mensch auch ins Team? Funktioniert das Team mit diesen Menschen zusammen? Was sind unsere Ziele? Und natürlich auch die auf der anderen Seite, die Jobsuchenden, die auch sagen, wie finde ich denn ein Team, eine Arbeitsumgebung, die zu mir passt? Weil wir sind ja alle individuell. Wir sind alle ganz, ganz unterschiedlich. Uns machen ganz unterschiedliche Dinge, Werte aus. Und dass ich als sehr selbstbestimmte, freiheitsliebende Person jetzt in der Behörde nicht ganz so gut aufgehoben bin, ja, wäre mir das vorher ein bisschen bewusster gewesen, hätte ich mir sparen können.
Ja, aber es ist ja immer für was gut.
Absolut, also, ne? Genau für diese Erfahrung, würde ich sagen.
Ja.
Das heißt also, die Zeiten früher, wo man nur aufs Zeugnis geguckt hat und sagte, hier, die Noten sind alle eins und wunderbar, ist hervorragend, Skills, die ja jemand mitbringt. Und dann entpuppt er sich als absolutes menschliches Arschloch und ballert mir das Team. Die sind jetzt vorbei in der HR, sondern man sagt, wir müssen mal gucken, ob die Leute auch zu uns passen.
Wenn sie über Work United gehen, auf jeden Fall.
Ich glaube, dass man diese wir haben ja diese Emotional Intelligence und sowas alles schon gehabt. Das ist ja nicht so ganz, ganz neu. Aber zumindest glaube ich vom Denken her, von der Umsetzung vielleicht. Aber ihr macht ja mehr, sondern ihr sagt ja, wir haben einen ganz speziellen Test. Und mit diesem Test können wir schon einmal, ich muss jetzt ja keine Betriebsgeheimnisse verraten, aber können wir schon einmal ein bisschen mehr gucken, wie Dinge zueinander passen oder wie Menschen und Unternehmen zusammenpassen. Worauf baut denn der aus? Also wie viele Fragen muss ich denn da beantworten und was ist denn mit Cultural Fit gemeint?
Was ist mit Cultural Fit gemeint? Also mit Cultural Fit sind natürlich sehr, sehr viele verschiedene Dinge gemeint. Zur Kultur gehören viele verschiedene Themenbereiche und unter anderem eben auch die Werte. Wie verhalte ich mich am Arbeitsplatz? Wie ist meine Führungskraft zu mir? Kommunikation? Was sind aber auch meine Motivatoren und meine Ziele dahinter? Und das ist etwas, was wir genau mit dem Cultural Fit testen wollen. Das heißt, wir wollen einerseits Jobsuchenden und mitgeben, welche Werte sind mir überhaupt wichtig. Das heißt, die machen unseren ganz kurzen 5-minütigen Test. Ich glaube, keiner möchte heutzutage mehr 30 Minuten Fragebögen ausfüllen. Da sind wir, glaube ich, alle durch mit. Das heißt, die machen einen ganz kurzen 5-minütigen Test, wo sie nicht erkennen, welche Aussage jetzt zu welchem Wert passt, weil das ist auch wieder was ganz, ganz Typisches. Sonst sagen wir mehr das, was wir sagen wollen und nicht, wie wir wirklich sind.
Hast du, Markus hat gerade gesagt, keine Betriebsverheimnisse verraten, aber hast du irgendeine eine Frage, ein Beispiel, die du nennen kannst aus dem Fragebogen?
Klar, auch so ein ganz, ganz klassisches, offensichtlicheres Beispiel ist beispielsweise, ich mag vielfältige und spannende Aufgaben eher, beispielsweise.
Da schreibt doch keiner Nein hin.
Das stimmt. Es kommt aber darauf an, weil wir die Pärchen paaren. Das heißt, wir haben gegenüberliegende Werte. Es gibt Werte, die funktionieren nicht so ganz miteinander. Beispielsweise traditionell, ich sag jetzt mal als Klischee wieder, die Behörde, so ganz klassisch. Und sehr, sehr freiheitsliebend. Die Werte funktionieren, harmonieren nicht wirklich miteinander. Und die Werte verändern sich auch nicht. Und deswegen haben wir quasi gegenüberliegende Pärchen, damit der Test auch ein bisschen kürzer ist. Und genau, dahingehend entscheiden die sich quasi für eine Richtung. Was ist dir bei der Arbeit eher wichtig? Wie würdest du dich in so einem Arbeitskontext eher verhalten? Und entscheiden sich dann für eine Richtung. Das heißt natürlich nicht entweder oder. Wir sind alle ein bunter Mischmasch aus ganz, ganz vielen verschiedenen Sachen. Auch wenn ich jetzt vielleicht sehr freiheitsliebend und vielfältig bin, habe ich natürlich trotzdem meine Strukturen. Ich habe trotzdem meine Ordnung. Ich habe trotzdem gewisse Routinen, die ich einhalte. Also das ist natürlich jetzt nicht entweder oder. Genau, aber so gehen wir quasi die einzelnen Pärchen durch und man schaut immer, was spricht mich eher an als das andere. Und genau, am Ende haben wir dann quasi eine Auswertung, mit welchen Werten stimmst du wie weit überein, was sagt das über dich, wie könnte dein passender Arbeitsplatz aussehen, wann fühlst du dich wohl, damit die Menschen dann auch nach dem Test eben rausfinden, okay, wonach muss ich eigentlich jetzt suchen, was passt denn eigentlich jetzt zu mir und zu meiner Auswertung.
Ist das so, dass Menschen, die schon länger im Beruf sind, damit sich leichter tun als ein Berufsanfänger, der vielleicht noch gar nicht so wirklich weiß, was ihn erwartet? Also ich glaube, mit einer gewissen Berufserfahrung weiß ich, was ich will, was ich nicht will, was ich kann, was ich nicht kann. Aber wenn da jetzt jemand frisch von der Uni kommt oder wenig Berufserfahrung gesammelt hat oder höchstens ein Praktikum oder Praktika gemacht hat, dann ist es ja schwer für ihn zu sagen, was will er eigentlich nicht.
Absolut. Also das auf jeden Fall. Je länger die Erfahrung ist, umso eher ist einem natürlich auch bewusst, dass man seine gewissen Erfahrungen macht und rausfindet, was man mag und was man nicht mag und sich, glaube ich, dessen auch eher bewusst macht. Und der Test ist schon dafür, dass man zumindest einmal eine Berufserfahrung gesammelt hat. Damit meine ich jetzt nicht das Praktikum in der 9. Klasse, sondern sei es auch eine Werkstudentenstelle, das ist auch, aber zumindest nach der Schule ungefähr, genau, dass man schon mal ein bisschen Berufserfahrung gesammelt hat, einfach nur, um sich das vorzustellen, weil Werte sind etwas unfassbar schwer Greifbares und man sollte zumindest in der Lage sein, sich schon mal vorzustellen, okay, wenn ich jetzt in dieser Situation wäre, was wäre mir denn dann lieber, weil ansonsten hat man ja gar keinen Bezug, wie weit man das beantworten soll, wobei natürlich die Werte sich auf Arbeit jetzt nicht riesig unterscheiden zu den privaten.
Jetzt hast du gesagt, das hat gut funktioniert und jetzt hast du auch gesagt, du musst Marketing machen als Founderin, als Frau für alles. Für wen musst du denn im Moment, wo muss denn der Marketingdruck drauf? Bei den Bewerbern, die genau danach suchen? Oder müssen wir eher, ihr bei den Unternehmen und sie von dem Konzept überzeugen?
Wir haben einen ganz klaren Arbeitnehmermarkt, auch wenn das einige Arbeitgeber noch nicht ganz so akzeptieren wollen. Wir haben einen ganz, ganz starken Arbeitnehmermarkt. Deswegen fokussieren wir uns auch auf die Zielgruppe. Es ist auch eine Zielgruppe, die in meinem privaten Umfeld sehr, sehr viel ist. Und das sind ja Menschen, die aus diesem System kommen und sich fragen, ich weiß jetzt nicht, wenn ich Bio, Mathe, Deutsch, Englisch studieren möchte, was mache ich denn dann und was passt denn zu mir? Und die sind sehr, sehr stark sinnsuchend, die gehen für ihre Rechte auf die Straße, Friday for Futures. Die wollen etwas und die suchen etwas, was sie zu ihnen passt und wie sie das rausfinden können. Deswegen ist unsere Zielgruppe da, ganz klar zu sagen, mach diesen Test, finde raus, wie du tickst und finde etwas, wo du glücklich bist und wo du dich entfalten kannst, weil das ist am Ende das, worauf es ankommt. Wir haben nur ein Leben und warum sollten wir jetzt privat uns suchen wir so stark darauf, mit welchen Menschen wir unser Umfeld verbringen und unsere Freizeit verbringen. Und auf der Arbeit ist es dann so ein Abarbeiten. Ach, von daher ist die Zielgruppe tatsächlich eher jünger.
Das heißt also, ihr sitzt jetzt auf ganz, ganz vielen Tests. Also ihr habt jetzt ganz, ganz viele jüngere und mittelalte und vielleicht auch ältere Menschen, die jetzt was gelernt haben über die Werte, die für sie wichtig sind oder das auch nochmal bestätigt bekommen, sagen, jetzt suche ich. Also ich möchte jetzt ja irgendwo arbeiten, wo ich was Sinnhaftes machen kann. Also ich möchte nicht mehr nur, wie du sagtest, 9-to-5 und am Wochenende hat man ein bisschen frei und Sonntag hat man schon wieder die Panik, ich muss Montag wieder ins Büro gehen. Sondern eben, und auch das sehe ich ja ganz genauso, dass der Anspruch auch gerade an der jungen Generation an die Haltung des Arbeitgebers sehr, sehr stark gewachsen ist. Ja, dass man einfach sagt, nee, wenn der nicht gewissen Werten entspricht, dann will ich da nicht arbeiten. Also bevor ich freiwillig bei Nestlé arbeite, verbrenne ich mich lieber oder sowas. Ja, leicht überspitzt.
Aber nur ganz leicht.
Ein Hauch von Überspitzung.
Das war vom Bild her ganz sanft eingeführt.
Ja, leicht überspitzt. Ja, jetzt ist aber die andere Frage. Die Unternehmen, haben die das denn schon begriffen, dass sie jetzt nicht mehr die klassische Stellenbeschreibung rausgeben müssen oder Stellenanzeige, sondern dass sie ja auch eigentlich ein Cultural Fit brauchen? Also dass man sagt, wo ist denn unsere Unternehmenskultur? Welche Haltung tragen wir eigentlich nach außen, damit wir noch gute, hochmotivierte Leute finden können?
Definitiv. Also da muss natürlich auch viel gemacht werden. Also ich glaube, viele Unternehmen sind da schon im Wandel. Wir sind durch die Digitalisierung und gerade Corona kommt diese Online-Präsenz auch wesentlich mehr. Sie verstehen auch langsam, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Sie bemerken es ja auch am Rücklauf ihrer Stellenanzeigen etc. Ich glaube, Direct Search, also direkte Bewerberansprache, ist, glaube ich, so aktuell wie selten, weil kaum jemand mehr auf Stellenanzeigen reagiert. Also das Bewusstsein dort ist auf jeden Fall schon vorhanden und die Nachfrage auch wesentlich größer. Das Problem ist einfach, wie misst man das? Wie kann man den Cultural Fit Test in einem Bewerbungsgespräch denn überhaupt abtesten? Weil es natürlich leichter ist zu sagen, okay, hat die Person 3 Jahre Marketingerfahrung? Ja. Kann sie mit Tool Excel umgehen? Ja, okay, kann sie. Aber passt sie zu den Werten? Passt sie zu unseren Werten? Wie kommuniziere ich diese Werte? Unabhängig von, wir haben hier flache Hierarchien und eine Dudeskultur. Ja, gut.
Und einen Obstkorb.
Und einen Kicker.
Und den freien Obstkorb. Selbstverständlich und komisch. Wieso reagiert da keiner mehr drauf? Komisch. Also da ist schon definitiv die Problematik der Intransparenz. Und natürlich sind wir sehr, also die Jobsuchenden sind da sehr, sehr unsicher, wenn sie dann in Bewerbungsgesprächen sind. Was sagen sie? Sie sagen dann meistens eher das, was der andere dann gegebenenfalls hören möchte, auch gar nicht jetzt bewusst. Für die Firma auf der anderen Seite etwas Individuelles, sehr Subjektives festzumachen, ist einfach unfassbar schwierig. Deswegen ist es definitiv sehr, sehr relevant, weil der Kündigungsgrund auf beiden Seiten noch während der Probezeit und damit der häufigste ist die Unternehmenskultur. Mhm. Das ist ein Riesenthema für beide Seiten.
Was gibt ihr denn den Bewerberinnen und Bewerbern an die Hand, damit eben der Match und auch das selbstbewusste Auftreten im Bewerbungsgespräch und das Erfragen, Erspüren der Werte, die ihr für den Bewerber ausgemacht habt, dann auch wirklich stattfindet? Also Stichwort Fachkräftemangel, ich überspitze auch stark, ich zünde jetzt nichts an, wie der Herr Bartelt, aber jetzt bin ich Unternehmer und wir sind beide Unternehmer und suchen hier und da auch Mitarbeiter oder suchen im Auftrag von Firmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was ich sagen will, ich sitze jetzt da, der passt ganz gut und der kann das und der kann die Programme bedienen und jetzt erzählt er mir was von Werten. Ja, das ist teuer, natürlich. Also ja, sag mal, na ja, klar, wir sagen du und wir haben uns alle lieb. Also, dass ich den letztlich sozusagen so durchschleuse, weil ich in erster Linie die Arbeit, die da zu tun ist, abgearbeitet haben möchte. Das ist auch nichts Ehrenrühriges. Es muss Geld verdient werden und Arbeit muss auch getan werden, damit so ein Unternehmen funktioniert. Was ich sagen will, befähigt ihr die Leute? Genau, ne? Also seid auch selbstbewusst, hakt nach, fragt nach. Wie funktioniert das? Also wie funktioniert wirklich der Abgleich am Bewerbertisch?
Der Abgleich findet über 2 verschiedene Wege statt. Jetzt gerade sind wir noch in der Entwicklung der Plattform. Das heißt, später wird dann automatisches Matching stattfinden. Das heißt, die Bewerber können sich auf unserer Plattform registrieren. Das ganze Profil ist geblurrt, also es geht nicht darum, wie du aussiehst, wie alt du bist oder irgendwas anderes. Und die Firmen stellen dann Anfragen, hey, du passt zu unseren Werten. Wir haben ein Jobangebot für dich, hast du daran Interesse? Und die sehen direkt ein Matching-Ergebnis auf beiden Seiten. Passen die Main Values zusammen oder passt das eher nicht zusammen? Und dort können sie das direkt am Anfang sehen und dann selber bestimmen, passt das zu ihnen oder passt das nicht. Jetzt, wenn die das ohne unsere Plattform machen, nur mit dem Test, können natürlich beide Seiten den Test beispielsweise machen. Das, was wir gerade den Jobsuchenden mit an die Hand geben, sind natürlich viele Fragen. Das heißt, welche Umgebung, wenn dieser Wert bei dir ausgeprägt ist, welche Umgebung könnte zu dir passen, was sind No-Gos für dich und welche Fragen kannst du auch stellen, dass du das im Bewerbungsgespräch bereits rausfindest. Und für Firmen auf der anderen Seite, die sehen natürlich die Auswertung entsprechend und können anhand dieser Auswertung selber schauen, okay, passt das zu unserer Firmenkultur? Wir arbeiten sehr, sehr flexibel. Ist die Person auch jemand, der sehr flexibel sein möchte und sehr selbstbestimmt arbeiten möchte? Oder haben wir klarere Strukturen und brauchen auch jemanden, der dort klare Strukturen mit sich bringt? Genau.
Ist das so eine Art Wertetinder?
Ja, ja, swipe ich den so weiter,
ja,
den
ja.
Nestlé. Aber nochmal auf die, ich finde das so spannend, dass dieses Nestlé-Thema, nehme ich nicht auch so ein bisschen Abenteuertum aus der persönlichen Entwicklung? Also bleiben wir bei dem Thema Nestlé, wollen wir jetzt gar nicht auswerten, bin ja kein Anwalt für Nestlé, aber da gibt es sicherlich auch tolle Abteilungen, tolle Menschen, tolle Projekte, die mich vielleicht in meiner Entwicklung auch nach vorne bringen. Und vielleicht schaffe ich es sogar, weil ich unglaublich selbstbewusst bin, meine Werte da durchzusetzen auf dieser Projektinsel, was auch immer. Also nehme ich nicht eben auch genau, sagen wir, die auch mal das Segel in die andere Richtung kissen zu müssen und alles so nach meinen Werten, so wie es mir bequem ist. Und ja, ja, die funktionieren genauso, wie ich das brauche und um 5 gehen wir alle nach Hause. Ich übertreibe, in der Übertreibung liegt immer die Verdeutlichung und so ein bisschen, und da meine ich nicht sozusagen diese alte Top-Down-Kommunikation, wenn der Chef auf den Tisch haut, dann muss ich was tun, sondern ganz bewusst auch aus der eigenen Erfahrung heraus, sich durchbeißen zu müssen, auch mal gegen schwierige Persönlichkeiten ankommen zu müssen, die nicht verbiegen zu müssen, aber mit ihnen umgehen zu müssen. Ist das nicht auch eine wichtige Entwicklung, gerade für jüngere Menschen?
Ich setze mal eins drauf noch, weil das ja tatsächlich etwas ist, was man dieser Generation Z, den Millennials, vorwirft. Ja, dass man sagt, boah, die kämpfen ja alle nicht mehr, die machen sich's bequem, denen sollen irgendwie die gebratenen Tauben in den Mund fliegen und so. Also ich weiß nicht, ob man das über jede Generation sagt, aber diese sagt man das sehr, sehr stark, wenn man sagt, ja, wenn es um, ich gehe nicht zur Schule, weil ich auf die Freitagsdemo gehe, da sind sie alle ganz schnell dabei, aber wenn sie mal was tun sollen, dann brechen sie mal gleich unter dem leichtesten Druck schon zusammen. Das gibt ja so ein Klischee, was da mal gerne genannt wird. Das spielt ja so ein bisschen in dem, was du gerade gesagt hast. Also braucht es nicht doch ein bisschen Reibung, oder muss ich nicht einmal im Leben beim Arschloch gearbeitet haben, um danach das schätzen zu können, wie gut ich es woanders habe? Das ist ja, also ich habe auch mal bei Arschlöchern.
Ich auch,
also, ja. Da zehre ich heute noch
von. Ich auch, das sind die schönsten Geschichten. Also unbequeme Lehrer, ne, von denen, also klar, ich habe auch Lehrer, die ich, bei denen war ich unglaublich gerne, aber die so richtig unbequem, schlecht gelaunten, da gibt es die schönsten Geschichten drüber.
Vielleicht sollte ich mir mein Lehrer-Image ändern.
Ja, aber sag mal.
Liebe Studierenden, es war's jetzt mit Freundlichkeit.
Ja,
ab das sofort werde ich unbequem.
Ja, aber ich glaube, du weißt, ne, wo was wir für ein Bild aufmachen wollen jetzt und neugierig sind. Was ist da euer Blick drauf?
Klar, also das stimmt natürlich absolut. Am Ende können wir natürlich auch den persönlichen Kontakt gar nicht ersetzen, und das wollen wir auch nicht. Man kann nie, kein Persönlichkeitstest der Welt wird dir in 100% Einzelheiten sagen, so und so tickst du. Es gibt ja lediglich Tendenzen, und genau das wollen wir auch aufzeigen. Genauso kann man ja auch schauen, gut, wir brauchen jetzt jemanden strukturierteren, also suchen wir auch bewusst dort nach. Die Entwicklung aber selber findet schon in einem anderen Rahmen statt. Also es geht ja schon darum, ein Umfeld zu finden, in dem ich mich, wie ich selber bin, entwickeln kann. Aber wenn ich jetzt mit Menschen unterwegs bin, die ganz, ganz anders ticken als ich, werde ich mich hüten, 100% ich selber zu sein, wenn der andere gar nicht, wenn der Raum gar nicht dafür da ist, entsprechend mit dem Menschen so zu sprechen, weil der ist, weiß ich nicht, ganz, ganz arg auf Status und Autos, und ich denke mir, weil ich bin draußen gerne in der Natur.
Mit Lagerfeuer, schön.
Genau, so Marshmallow rösten, weiß ich nicht. Also das wird auf jeden Fall auf Dauer so oder so schwierig. Das heißt aber nicht, dass man keinen Mix-Max haben kann. Allgemein geht es aber darum, dass die Grundwerte ja trotzdem ähnlich sein müssen, um auf mein eigenes Beispiel da wieder zurück zu sein. Dass wenn ein ganzes Unternehmen traditionell orientiert ist und ich da als selbstbestimmte Person reinkomme und alles über den Haufen werfe, wird das allgemein schwieriger, und das passt nicht ganz zusammen. Und das wird auch auf beiden Seiten einfach sehr, sehr viel Frustration sorgen, weil die Menschen sich eben nicht entwickeln können, weil dieses Umfeld nicht zu ihnen passt, um sich eben entwickeln zu können. Wir sind ja alle unterschiedlich. Die einen brauchen eben mehr die Leitfäden, dann machen sie das und wollen eher Experte in einem Bereich sein und sich dort ganz, ganz viel weiterentwickeln. Andere wie ich möchten ganz, ganz viele verschiedene Sachen lernen. Und für alle gibt es das eine Feld, in dem ich jetzt ganz, ganz viel verschiedene Dinge lernen kann. Und die anderen sagen, gut, ich möchte mich aber in diesem einen Feld weiter lernen. Und trotzdem sind wir ja eine Mischung aus Werten. Also trotzdem wird es nicht passieren, dass wir uns nicht weiterentwickeln und nicht weiter lernen von den Menschen, die um uns herum sind.
So, jetzt drehe ich mal den Spieß um und sage, ich bin nicht mehr Nestlé. Ich bin jetzt der Gründer-Senior, der irgendwo im Schwarzwald einen Familienbetrieb gegründet habe, so ein Hidden Champion.
Im Glottertal?
In irgend so Werkzeugbau oder irgendwie medizinische Produkte oder was weiß ich. Und wird schön schon seit 40, 50 Jahren vom Gründer auch geführt. Ja, und der geht auch nicht von seinem Stuhl runter. Und jetzt auf einmal kommt die HR-Abteilung zu ihm und sagt, du, hör mal zu, wenn wir jetzt noch Mitarbeiter kriegen wollen, brauchen wir Werte. Und dann sagt der natürlich, geh mir weg mit Werten. Die Leute sollen hier arbeiten, dafür gebe ich ihnen mein Geld, dass sie hier Leistung bringen. Was soll ich denn jetzt mir über Werte Gedanken machen? Ja, das kriegen wir ja überhaupt nicht hin. Das geht ja in dem Kopf auch nicht rein, dass der auf einmal nach 50 Jahren jetzt sich über die Werte seines Unternehmens Gedanken machen muss. Gibt es denn da, also meine eine Frage ist, gibt es denn oder siehst du da Beratungsbedarf bei den Unternehmen, und zweitens bietet ihr den auch an? Also wenn ich jetzt komme und sage, liebe Frau Kötscher, oh, ich finde meine Werte nicht. Ich weiß nicht, wo ich die hingelegt habe. Können Sie mir nicht suchen helfen? Also könntet ihr mit mir einen Value-Workshop machen oder dass ich als Unternehmen diese Werte überhaupt entwickeln kann? Oder sagt ihr, nee, das können wir leider nicht anbieten?
Zukünftig wollen wir das auf jeden Fall anbieten, gerade auch mit Partnerschaften. Ich finde, das ist ein unfassbares, wichtiges Thema, das für jede Firma relevant ist. Jetzt geben wir anfänglich eher die Hilfen, was sind Ihre Werte, ohne dass Sie einen externen Partner brauchen. Sie können in nur 5 Minuten mit unserem Test Ihre Werte rausfinden. Lassen Sie das Team das auch selber machen, damit die Person, in dessen Team, also für die Stelle, die sich auch bewerben, auch weiß, passen die auch zusammen. Ansonsten haben wir einen BMW mit ungefähr 5 Milliarden verschiedenen Unternehmenskulturen. Also das wird dann schwierig. Genau, das heißt, die Person kann das so machen und findet dazu passende Werte, ohne dass erstmal die Partner benötigt werden. Wenn da natürlich Hilfe benötigt wird, sind wir da auf jeden Fall da.
Ja, weil es ja ganz spannend wäre. Und dann wäre ja auch immer die Frage, also was sind das dann so für Werte? Also wir haben ja im Vorfeld schon das Thema Purpose im Marketing besprochen, haben dabei auch herausgefunden, dass das Marketing zumindest sagt, oh, Purpose, ja, diese ganzen Haltungsfragen, geh mir weg damit. Also Sustainability, ja, das ist wichtig. Wenn es um Klimawandel geht, aber alles andere dient nur der Vermarktung. Ja, wir springen da auf die Züge immer rauf und winken da mal mit so einer Fahne so ein bisschen, damit die uns auch weiterhin die Produkte noch kaufen. Da ist ja jetzt die Gefahr gegeben oder naheliegend, dass HR das genauso macht und sagt, naja, komm, jetzt wollen die jungen Leute hier Werte haben, jetzt erzählen wir mal was, und die Beispiele gibt es ja, jetzt erzählen wir was, dass wir uns unglaublich für Frauen einsetzen, ja, und jetzt hier Gender Equality haben, und dann kommt aber raus, ja, aber die weißen alten Männer werden trotzdem besser bezahlt als die Frauen. Mhm. Ja, also man schreibt sich da Werte auf die Fahne rauf, um Leute anzulocken, weil man jetzt glaubt, man muss das so unbedingt machen. Siehst du die Gefahr auch, dass man jetzt so sagt, na, wenn es so schick ist, dann müssen wir das jetzt machen? Oder siehst du das Unternehmen tatsächlich die Kultur, also umdenken und eine neue Kultur schaffen oder sich über einen Kulturbegriff Gedanken machen?
Die sollte sich auf jeden Fall über die Kultur Gedanken machen. Es ist alles über Menschen. Wir sind soziale Wesen. Wir brauchen andere Menschen. Wir wollen auch in unserem privaten Umfeld mit Menschen zu tun haben, mit denen wir uns wohlfühlen. Und das Gleiche ist auf Arbeit. Und das ist ja auch am Ende in Anführungsstrichen eine Win-Win-Situation für alle. Weil wenn die Menschen zum Team passen, dann ist das Team wesentlich glücklicher. Der Mitarbeiter ist glücklicher, wenn er eine Kultur hat, die zu seinen Werten passt. Geht er ja auch wesentlich lieber zur Arbeit, er arbeitet besser, er bleibt langfristiger und ist ja damit auch wiederum auf Firmenseite immense Fluktuationskosten, die damit sich erspart würden, weil wie gesagt, Hauptkündigungsgrund innerhalb der Probezeit ist die Unternehmenskultur.
Ist der Mensch.
Genau, es ist der Mensch. Und am Ende geht es nicht darum zu bewerten, ist das eine jetzt besser als das andere, darum geht es gar nicht. Also bei gar keiner Kultur geht es darum, sondern es geht darum zu sagen, wie ist eure Kultur und findet Mitarbeiterinnen, die dazu auch passen und sich wohlfühlen und nicht ein Werturteil darüber machen.
Es gibt ja das Thema Employer Branding, das gibt es schon eine ganze Weile. So, die Sau wird auch immer noch durchs Dorf getrieben. Und es war eine ganze Weile, wir hatten da auch das eine oder andere Projekt. Und das ist immer so, ja, wir brauchen Employer Branding und wir müssen einen Arbeitgeberbrand etablieren. Und das hat man eine ganze Weile so getrennt voneinander gesehen. Das hat mich immer erschrocken, dass ich dachte, okay, ihr seid auf der einen Seite, weiß nicht, auch wieder um ein starkes Bild zu machen, irgendwie Waffenhersteller, und im HR, ne, da sehe ich Blumenwiesen und Mädchen in lockeren Kleidern über die Wiese mit leichter Musik. Und was ich damit sagen will auch ist, das muss natürlich ja idealerweise deckungsgleich sein. Und das glaube ich, empfinde ich so, dass auch Stichwort Fachkräftemangel, ja, wir klicken immer auf F5 aktualisieren und immer noch keine Bewerbung da im E-Mail-Postfach bei Jobs@. Mhm. Und merkst du das auch, dass eben da wirklich, dass das HR da auch durchdringt in die, bleiben wir wieder bei dem alten weißen Mann aus dem Glottertal, aus dem Schwarzwald und sagt, ne,
ja, Bilder heute,
wir müssen etwas tun.
Ja, definitiv. Also das Thema wird immer größer, wie gesagt, nicht nur durch unsere jüngeren Generationen, sondern allgemein. Das ist auch nicht nur ein jüngeres Thema. Also das haben ja auch genug Ältere auf Basis ihrer Erfahrung schon gesagt. Also das Gehalt ist halt schön. Klar muss ich meinen Lebensunterhalt bedienen, aber es gibt mir viel, viel wichtiger, dass ich mich mit dem Team verstehe und dort auch hingehe. Und dass HR sich dort durchsetzt, auf jeden Fall. Das ist ja aus beiden Gründen. Nicht nur, wie gesagt, aufgrund des Arbeitnehmers Fachkräftemangel. Die haben gar keine andere Wahl mehr, weil das, was die Klischee in Tüdelchen, weißen Männer ja oben auch wollen, ist ja Wirtschaftlichkeit für die Firma. Also das ist so oder so da, egal über was man es begründet. Aber dieses Verständnis dafür, dass es ein People-Business ist, es geht um Menschen. Es ist hier nicht mehr Human Resources, es ist kein Capital, sondern es sind Menschen dahinter. Und da dringen sie definitiv durch, weil eben dieser Wechsel stattgefunden hat. Und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich zu sagen, ja, es wird immer lauter. Mhm. Gott sei Dank.
Ich hatte das neulich ja mal in meinem Purpose Marketing oder ja, ist tatsächlich Bestandteil so der einigen von meinen Studiengängen, die ich unterrichte. Und ich hatte neulich bei meinen Masterstudenten, hatten wir das Thema auch mit der Frage verbunden, wie wichtig ist euch denn die Haltung, Purpose, Werte bei eurem zukünftigen Arbeitgeber? Also würdet ihr die danach aussuchen? Und die Antwort war durch die Bank weg, dass sie sagten, ja, also sie können es sich nicht leisten. Ja, also wenn sie das könnten, würden sie es natürlich machen. Aber jetzt nach dem Studium heißt es erstmal Geld verdienen, irgendwo reinzukommen und dann einen Job abzulehnen, weil man sagt, ja, die Werte gefallen mir aber nicht, die du hast.
Das ist doch in Schwarzwald.
Ja, also doch, dann geht's doch in Schwarzwald und man sagt, nee, wir müssen ja erstmal reinkommen. Und deswegen finde ich ganz spannend, dass natürlich dieses Angebot tatsächlich nicht mehr Sinn macht, aber im Menschen leichter fällt, die tatsächlich eine gewisse Berufszeit schon hinter sich gebracht haben und auch ganz genau wissen, was möchte ich nicht mehr und was suche ich eigentlich. Ja, ich glaube, das kann man bei Berufsanfängern tatsächlich noch schwer definieren.
Aber die haben alle das Geld genommen.
Sehr enttäuscht.
Sehr enttäuscht. Sehr.
Aber ich muss gestehen, die gleiche Entscheidung habe ich auch getroffen, weil ich es auch nicht wusste. Das hat genau eine Woche und ein, du bist Azubi, du bleibst 10 Minuten länger, weil ich dir das sagen kann, gebraucht. Und dann wusste ich, okay, auf Geld kommt es doch nicht drauf. Ja. Also da ist definitiv ein Punkt, wo wir auch anhaken wollen, weil dieses Bewusstsein eben nicht da ist. Und das bekomme ich auch nicht nur bei Studenten mit, das bekomme ich auch bei Anfang 30-Jährigen mit, die diesen Moment haben, dass die gar nicht verstehen, es existieren dort auch andere Unternehmen. Ich bin nicht angewiesen auf diese eine Firma, sondern doch, es gibt Firmen, die besser zu mir passen. Also meine Werkstudentin hat letztens beinahe geweint, als ich gesagt habe, sie hat Urlaubstage. Und sie hat mich angeguckt, ich bin Werkstudentin, warum habe ich Urlaubstage? Und ich sie angeguckt habe, warum fragst du mich diese Frage? Warum weißt du das nicht? Du hast schon als Werkstudentin gearbeitet. Das ist unglaublich. Aber dieses Bewusstsein ist eben noch nicht da. Und ich glaube, wenn denen das wesentlich bewusster wird, dass nämlich der Arbeitnehmermarkt existiert und sie Firmen passend zu sich finden können, weil die verstehen noch gar nicht, dass sie in dieser Situation sind, in der sie es sich aussuchen können. Natürlich verstehen sie es nicht, weil wer sagt denen das denn? Und dann brauchen die ja auch noch die Sicherheit, dass das wirklich so ist. Es ist ja unfassbar für Unsicherheit dahinter. Ist das wirklich so, wenn ich hier jetzt absage? Habe ich dann überhaupt noch eine Chance? Kriege ich dann überhaupt noch einen Job? Finde ich noch eine andere Firma? Das sind ja eher die Thematiken dahinter. Und ja, da gibt's ganz, ganz viele Firmen da draußen, die sich die Finger danach ausstrecken, bitte komm zu uns, bitte komm zu uns. Aber das ist auf der anderen Seite noch gar nicht angekommen. Und das ist eben genau ein Grund, den wir ansetzen wollen, den Leuten da draußen zu verdeutlichen, doch, ihr habt eine Wahl, ihr müsst nicht dort arbeiten, wo ihr euch unwohl fühlt. Wenn da ein eigentlich arbeite ich gerne, wenn der Satz schon mit eigentlich anfängt, dann ist es nicht die richtige Firma. Und es gibt für alles eine richtige Firma.
Das ist was ganz entscheidend Wichtiges, weil ich glaube, das ist, gut, jetzt gucken, woher es kommt, aber das ist in vielen Köpfen noch nicht drin. Ja, sondern dieses, oh Gott, ich muss jetzt hier durchziehen, ich muss das machen. Ich sehe das auch wieder bei den Bachelorstudierenden, die dann zum Praxissemester haben, die dann in irgendwelchen Agenturen sind, ja, die nur mit Praktikanten gefahren werden, die da ausgebeutet werden bis zum geht nicht mehr, die sich aber auch nicht trauen, rauszugehen, weil sie sagen, ja, wohin gehe ich denn, was mache ich denn dann? Und die dann auch denken, dass das überall so zugeht und dass das so auch schon richtig ist.
Ja.
Ja, dass das so sein muss, dass man eben länger arbeitet und dass man die Überstunden nicht bezahlt bekommt und ähnliches. Also
Lehrjahre sind keine Herrenjahre.
ich liebe den Herrn Lehmann dafür, dass er mit diesen Sprüchen immer wieder die Sache auf den Punkt bringt. Ja,
ja,
aber du hast vollkommen recht. Ja. Lehrjahre sind keine Herrenjahre.
Das fußt so. Ja so ein bisschen auf das, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Diese Annahme, man muss sich mal durchbeißen, das musst du jetzt mal machen. Und die Frage ist eben, sind wir da in einem Wandel? Also wer kann das lösen? Das Elternhaus offensichtlich noch nicht, denn da sind diese Werte, da musst du jetzt aber mal länger machen. Also als ich in der Ausbildung war das, da bin ich auch länger geblieben und musste noch feucht durchwischen. die Schule, das Thema Lehrpläne, dass da eigentlich andere Dinge mit rein müssten, wenigstens mit rein müssten, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. So Leben, ja, Konto eröffnen und solche ganz praktischen Dinge, aber auch Arbeitswelt unter Umständen. Ja, wo wäre der richtige, das richtige Momentum, der richtige Platz, um genau das aufzuweichen?
Ich würde sagen, alles, was du gerade aufgezählt hast.
Überall ein bisschen.
Überall ein bisschen. Ja, ich glaube, dass, ja, es muss überall stattfinden. Und ich glaube, es fängt auf jeden Fall auch schon in der Schule an, weil dort kriegen wir schon diverse Werte mitgeteilt, nachdem wir uns ja richten müssen, in Anführungsstrichen, und denken, dass wir uns danach richten müssen. Also ja, ich glaube, in der Schule fängt genau dieses Thema eigentlich schon an. Und natürlich, wir haben Social Media, also alle, die da draußen einen Einfluss haben können, hoffentlich auch sehr, sehr viel Aufklärung dahingehend machen und hoffentlich auch wir auf jeden Fall, die Leute da weiter zu bestärken und genau diese Punkte anzugehen. Und ich glaube, ja, das ist eine sehr große Stärke vom Marketing, Leute entsprechend erreichen können.
Was sind denn eure Werte?
unsere Main-Werte sind Selbstbestimmung, Vergnügen, Stimulation, Growth, also wir entwickeln uns sehr, sehr gerne weiter und auf jeden Fall Spaß.
Ich fange mal den an. Deckt sich mit meinen Werten komplett.
Ja, wir machen da die Kurse für die Unternehmen.
Ja, zum
damit
Beispiel.
Viel Spaß.
Ja, also das sind Werte, die sind komplett übereinstimmend.
Ja.
Ich hab aber auch sofort schon ein Unternehmen im Kopf, sofort, ohne sie jetzt nennen zu wollen, da, wo keiner von diesen Werten eine Rolle spielt.
Ja, fallen mir auch ein paar ein.
Ja, ne? Wo ich sage, da ist, also man merkt das dann doch schon, ne? Das ist.
Definitiv. Also ja, das bekomme ich auch in meinem privaten Umfeld mit, ohne da jetzt gewisse Namen zu nennen, auch von sehr, sehr, sehr großen Marktführern unter
ja,
anderem.
Total. Ja, ja, total. Und ich finde es faszinierend, du gehst in so eine Runde und dann sitzen da, weiß ich nicht, so in Marketingrunden ja auch 7 oder 8 Leute. Die sehen das genauso. Und alle 7 oder 8 machen das aber mit und lassen sich und gehen diesen Strom mit. Also, ne, die würden auch sagen, ja, hör bloß auf. Also diese typischen Sätze. Und das ist wirklich erstaunlich. Also da muss ein Sinneswandel, ja, im wahrsten Sinne des Wortes stattfinden, ne?
Ja, der wird ja auch stattfinden. Also wenn man in diese Firmen guckt, ist es ja auch super spannend, wenn die Leute mir dann erzählen, ja, so jetzt nach 7 Monaten bin ich die einzige Person von 20, die noch übrig geblieben ist, dann kann man sich ja vorstellen, wie die Fluktuationen in solchen Firmen sind. Mhm. Gott sei Dank. Freut mich sehr.
Ihr arbeitet ja mit einer Psychologin oder mit Psychologin zusammen. Was ist denn, das fragt man sich ja häufig von außen, warum lassen die das mit sich machen? Im Kleinen wie im Großen. Also damit meine ich eben irgendwie 400 Überstunden, die nicht bezahlt werden, Arbeiten, die eigentlich gar nicht zu meiner Arbeit gehören. Also auch richtige Ungerechtigkeiten. Warum lassen Menschen das mit sich machen? Wisst ihr das?
Ja und nein, würde ich sagen. Ist natürlich immer schwierig, das ganzheitlich für alle Menschen Klar. zu beantworten. Da stecken natürlich verschiedene Motive dahinter. Aber eines der größten Punkte ist Angst. Angst vor Veränderung. Ist das andere, was ich mache, wirklich sicher? Kennen wir ja die rosarote Trennungsbrille, die gibt es nämlich auch. Oh Gott, ich möchte jetzt hier weggehen, aber was ist denn wenn? Und dann malt man sich und das liebe Gehirn immer gerne die schlimmsten Szenarien aus. Und dann akzeptiert man lieber das, was man hat, weil eigentlich, da sind wir wieder beim eigentlich, ist es doch gar nicht so schlimm. Und dann auf der anderen Seite natürlich erstmal die Perspektivenlosigkeit, weil den Menschen ist nicht bewusst, okay, ich komme jetzt aus einem komplett karrieregetriebenen Unternehmen. Was für andere Möglichkeiten gibt es denn? Habe ich wirklich eine Firma, die so ist wie ich, die das gleiche Verständnis von Arbeit haben, gerade weil sie aus einem Umfeld kommen, wo vielleicht die Mehrheit eine ganz andere Vorstellung hat und sie dann denken, okay, das ist halt die Realität, das ist die Wahrheit. Deswegen auch so, ja, ist so die Frage, ob man dann negative Erfahrungen machen muss oder nicht, weil man die dann entsprechend gegebenenfalls auch für voll nimmt. Das ist auch wieder eine Reflexionsfrage. Ist mir das bewusst oder ist es mir nicht bewusst? Wenn man natürlich gute Erfahrungen macht, dann ist einem direkt bewusst, okay, das ist hier, das ist mein Standard und da gehe ich jetzt ja nicht runter.
Ja, aber
also sehr, sehr viel Angstvermeidung dahinter auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch sehr viel die Komplexität der ganzen Prozesse, also dieser Aufwand in die Zukunft geguckt. Bewerbungsprozesse sind unfassbar anstrengend, komplex und kompliziert und sehr anstrengend, und zwar für beide Seiten. Das heißt, das ist natürlich dann einerseits die Angst, aber andererseits, oh Gott, bewege ich mich jetzt hier hin? So schlimm ist es ja eigentlich doch nicht, weil das wäre ja unbequemer als das, was ich jetzt gerade mache.
Hm. Ja, und ich hätte gerade noch angeführt, so hobbypsychologisch, dass vermutlich auch der Gedanke, ich reiche nicht, ich genüge nicht, ich gebe nicht genug, ich bin zu schwach, dass das auch ein Beweggrund sein kann, eben nicht abzubrechen. Und dann finde ich es natürlich total gut, dass mir diese Erfahrung erspart bleibt dann mit diesem Abgleich, den ihr hier macht mit Reunited, ne?
Ja, absolut, absolut. Also diese typische, ich verlange 25 Jahre Berufserfahrung von einem 15-Jährigen, ist schwierig. Ja. Dass da die Leute natürlich immer
plus 4 Sprachen fließend.
Genau, Minimum. Und dann ist die Beschreibung von Stellenanzeigen so lang. Ich weiß nicht, also dass die Leute da gar nicht das Gefühl haben von, okay, ich bin dafür genug, und das ist, glaube ich, eine der größten und weit verbreitetsten Glaubenssätze, ich hänge mich aus dem Fenster der Menschheit, ich bin nicht gut genug.
Mhm, ja, weil du das gerade sagst, ich habe gerade eine Social-Media-Anzeige gelesen, ich nenne das Unternehmen nicht, da war irgendwie 6 oder 7 Jahre TikTok-Erfahrung. Ich glaube, TikTok gibt es noch gar nicht so lange, das wäre so ein schönes Beispiel.
Du musst TikTok-Gründer sein, damit du da überhaupt anfangen kannst, sonst nehmen sie dich nicht, es ist absurd. Aber es sind auch so Glaubenssätze, das sind eben auch so die typischen Elternsprüche, die das Elternhaus mitbringt, ne? Dass man sagt, hier, du bist nicht gut, sei froh, dass du da bist, mach deinen Job anständig und halt die Klappe.
Hast du pünktlich Geld bekommen? Ja, genau. Na, siehst du.
Also wenn dein Geld auf dem Konto ist und ich habe das 40 Jahre durchgehalten, dann kannst du das jetzt auch und die Rente rückt näher und dann kannst du machen, was du willst, Kind. Eben, das ist ja immer so der Klassiker. Also das bedeutet jetzt zum einen, jeder, der unglücklich ist und sagt, er hat ein nicht erfülltes Jobleben, sollte schleunigst auf eure Website gehen und dort den Cultural Fit Test machen.
Yes.
Das ist kostenpflichtig oder kostenfrei?
Nein, kostenfrei.
Das ist kostenfrei?
Ja.
Das ist ja toll.
Ja.
Warum machen das noch nicht alle?
Das weiß ich auch nicht. Warum macht ihr das da draußen?
Also jeder, wir haben die Website, nennen wir gleich nochmal und werden das auch in den Shownotes natürlich reinschauen. Also unbedingt mal so den Test machen, um zu gucken, was da rauskommt letztendlich. Und dann, wie finde ich dann das Unternehmen, das zu mir passt?
Anfänglich müssen Sie natürlich noch die Fragen selber stellen. Wir sind auf Instagram da fleißig dabei, da auch entsprechende Hilfen an die Seite zu stellen. Welche Fragen können wir stellen? Und für alle, die das aber interessiert, können sich gerne auf unserer Webseite für unser Be-Ready-Formular einfüllen, denn wir launchen auch bald unsere Jobplattform. Das heißt, dort wird auch bald das Matching stattfinden, sodass Sie nicht mal mehr das machen müssen, sondern nur noch den Test ausfüllen, Ihre Jobwünsche hinschreiben können und dann sich finden lassen.
Das ist cool. Gibt es so Pi mal Daumen ungefähr, wann wird die Jobplattform losgehen?
Zum Sommer.
Zum Sommer.
Ja.
Und wir sind übrigens im Jahr 2022, falls Sie diesen Podcast jetzt 2024 hören sollten oder sowas, Sommer 2022.
Und ist das dann auch das Erlösmodell? Also damit verdient ihr dann Geld? Okay.
Genau. Also für die Jobsuchenden ist es alles kostenfrei. Das ist auch uns extremst, extremst wichtig. Ich möchte nicht mehr, dass irgendjemand deswegen im Krankenhaus landet. Bitte guckt, ob ihr euch wohlfühlt. Jedes eigentlich ist nicht worth it. Macht bitte den Test, findet es heraus. Es ist keine Zeit der Welt wert und kein Mensch, das irgendwo zu arbeiten, wo man sich nicht wohlfühlt, was nicht zu einem passt und wo man sich nicht voll entfalten kann.
So, und auf der anderen Seite, ganz wichtig, liebe HR-Manager und Managerinnen. Yes. Ist das auch, ja, Manager?
ManagerInnen. Mit so einem Doppelpunkt spricht man das.
Aber es ist im Englisch die weibliche, na gut, lassen wir das. Macht euch doch mal Gedanken über eure Werte, und wenn ihr merkt, da kommt keiner mehr auf eure Stellenanzeigen, dann könnte das ja unter Umständen daran liegen, da könnt ihr die Knete noch so hochfahren. Wenn die Werte nicht stimmen und wenn ihr mehr wie die grauen Männer bei Momo seid, oder so wahrgenommen werdet, vielleicht, es gibt ja auch noch so ein Problem, ne? Manche sind ja schon ganz fortschrittlich, aber werden da falsch wahrgenommen oder die Leute haben ein falsches Bild, macht euch Gedanken über die Werte. Und holt euch Hilfe bei Reunited dann und nutzt die Plattform vor allen Dingen, um dort die Leute zu finden, wo man sagt, boah, die bringen genau das mit, ja, die Zuverlässigkeit oder die Abenteuerlust oder eben die Sorgfalt oder den Spaß, ja, eben die suchen den ihr anbietet, und dann habt ihr es einfacher, die passenden Mitarbeiter zu finden.
Exakt. Legen wir den Wert wieder auf das, worauf es wirklich ankommt, auf den Menschen. Und das Ganze noch datengetrieben und messbar.
aber auch noch datengetrieben und messbar. Ja, dann weiß ich ja nicht mehr, warum die es nicht mehr tun sollten.
Ja, ich finde jetzt, also ja. Mehr Appell geht nicht.
Nee, also mehr Appell geht jetzt wirklich nicht. Ist ja, ja, aber das, es geht um Werte, es geht um, um Haltung, es muss gelebt werden. Ben hat das vorhin schon gesagt, es ist das eine, wenn ich das nach außen trage in der Kommunikation und behaupte, wir sind toll und unsere Produkte sind toll und wir sind nachhaltig und wir machen dieses und jenes. Wenn es nach innen nicht funktioniert und wir sehen, dass das heute eben rausgetragen wird, ja, und wir wissen, dass unzufriedene Mitarbeiter die besten Portale mittlerweile aufgebaut haben, wo man seinen Unmut rauslassen kann, das wird ja wahrgenommen, das wird ja auch gelesen, das macht man ja auch, dass man vorher guckt, was schreiben denn die Ex-Mitarbeiter über das Unternehmen. Besorgt euch eine gute Haltung, macht euch Gedanken über eure Unternehmenskultur und vor allen Dingen, liebe HRler, das ist mehr als der erwähnte Obstkorb und das Duzen und der Kicker, sondern es muss dauerhaft was sein. Ja? Es muss was aufgebaut sein, was wirklich auch gelebt werden kann. Ich glaube, da krankt es durchaus bei so einigen Unternehmen noch ordentlich.
Ja, ich würde sagen, wir konzipieren jetzt den Workshop noch für die Unternehmen, den Werte-Workshop. Und wir sagen Dankeschön für das tolle Gespräch, für die guten Einblicke. Alle Infos zu Recunited gibt es in den Shownotes, hast du gerade schon gesagt.
Genau.
Die Website, möchtest du die noch nennen?
Ja, www.recunited.com.
Sehr gut. Und dann war's das.
Herzlichen Dank, dass
du da warst. Herzlichen Dank,
Julia. Ich bedanke mich. Und, sehr, sehr toll, hier zu sein.
Ja, und viel Spaß gemacht hast.
Das kann ich nur bestätigen.
Die dumme Antwort auf die kluge Frage. Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Ihre Fragen zum Marketing beantwortet von unseren Dummies Markus und Benjamin. Die dumme Antwort auf die kluge Frage.
Man liest ja in letzter Zeit so häufig so schicke Begriffe. Ja, also wir haben ja sowieso so viel englisches Marketing. Aber man
Opa erzählt aus dem Krieg.
Ja, ne? Ja. Aber man liest ja immer so viel über Upskilling und Reskilling. Ja, also nicht Reskilling mit E. Mit H.
Reskilling.
Hat nicht mit Mürschen zu tun, sondern Reskilling natürlich. Also ich verbessere mich nochmal. Upskilling und Reskilling.
Yeah.
Und ich lese das immer so und denke mir, ja. Aber tatsächlich, ja, die kluge Frage ist, was ist das eigentlich?
Also in dieser sich digitalisierenden Welt haben wir heute schon gelernt, auf Platz 2 im Moment der Entscheiderinnen und Entscheider. Auf dem ersten Platz steht die Nachhaltigkeit, die Digitalisierung, aber ja von mir auf Platz 1 gedacht. Das ist das, was die Unternehmen umtreibt und dazu gehört auch das Thema Fachkräftemangel, weil uns nämlich schlichtweg die Leute fehlen in den Unternehmen, die digital können. Wieder mein Lieblingsbild, wir faxen ja noch, guck doch einmal in der aktuellen Situation, in unsere Behörden, in die Gesundheitsämter. Bis heute haben wir montags keine konkreten und korrekten Zahlen, die kommen erst am Dienstag oder Mittwoch. Also all diese Elemente werden auf einmal auch für alle so sichtbar, das gab es vorher
nicht.
Weil die faxen müssen, genau. Und da gibt es zwei Instrumente, das Re- und das Upskilling. Und wir gehen mal in so eine Fabrik, wir gehen mal ans Band. Und egal, was man da jetzt fertigt, da sitzt jetzt Max Mustermann oder Frau Musterfrau und produziert fröhlich vor sich etwas hin mit viel Mannes- oder Frauenkraft. Und jetzt bekommt die auf einmal einen Computer hingestellt, weil das Unternehmen sagt, mit dem Computer bist du effektiver, schneller, du musst vielleicht nicht so oft von A nach B laufen und noch irgendwas ausdrucken vom Drucker und das macht alles dieser Computer. Du bist aber Maschinist und du kannst diese Maschine bedienen, den Computer aber nicht. Dann braucht es das Upskilling.
Ah, also im Grunde genommen, wenn man es auf Deutsch sagen würde, wäre es die Weiterbildung.
Ja, die Fortbildung.
Ja, die Fortbildung. Ich bleibe in meinem Berufsfeld, in dem mir angestammten Berufsfeld und lerne jetzt in dem Zusammenhang digitale Wege meiner Arbeit weiter leisten zu können.
Genau.
Ja, also ich lerne das bessere Programm, das bessere Buchhaltungsprogramm oder ich lerne jetzt, wenn ich in der Marketingabteilung bin, wie ich halt selber Content Creator werden kann oder wie ich jetzt Photoshoppen kann, um meine Kampagnen selbst zu machen, das nicht mehr an die sündhaft teure Agentur rauszugeben. Das ist dann also Weiterbildung ist Upskilling.
Weiterbildung ist Upskilling, ganz genau. Und mindestens genauso wichtig, und das müssen wir dazu gleich erwähnen, wie die Ausbildung dann an dem neuen Computer, der auf einmal neben meinem Band steht, neben meiner Maschine steht, den ich jetzt bedienen soll und dafür die Ausbildung erhalte, mindestens genauso wichtig ist, dass die Soft Skills, die da eine Rolle spielen, nämlich die Motivation. Weil wenn ich dir sage, du brauchst bestimmte Dinge nicht mehr machen und wir machen jetzt überhaupt alles anders und du bekommst jetzt hier einen Computer, was denkst du dann erstmal? als Maschinist?
Nö. Wieso?
Genau.
Ich gerade wenn ich jetzt so in meinem Alter bin, dann würde ich sagen, ich mache das jetzt seit 25 Jahren hier. Da sitzt jeder Handgriff, da kann ich schlafen dabei, habe die Augen zu und trotzdem bin ich noch sicher. Ja. Warum soll ich jetzt mich auf einmal an so einen Computer setzen und muss dann vielleicht noch lernen, wie man den bedienen soll? Da habe ich ja gar keinen Bock.
Ja, also wir hören alle das Stammtischgespräch, wenn es denn jemals wieder Stammtische geben sollte, in großer Runde. Jetzt stehen die mir da so einen Computer hin und ich sage, also was ich sagen will, mindestens genauso wichtig ist die Motivation, aufzuzeigen, das ist eine Chance für dich. Ob du 60 bist, 62 oder 35, wir machen dir das Arbeiten vielleicht auch noch einen Ticken leichter.
Ja, aber man hat doch immer die Angst, dass aus dem Skilling dann so ein Killing wird.
Ja, genau. Skilling also, me softly.
Ja, genau. Es ist eben, dass ich Angst habe, dass ich dann ja wegrationalisiert werde.
Genau.
Wenn das alles automatisiert wird und das über Computer geht, also braucht es mich als Buchhalter noch, wenn die Buchhaltungssoftware das viel schneller und akkurater macht als ich und sich nicht verrechnet, dann habe ich doch zu Recht Angst um meinen Job.
Ja, dann hast du wahrscheinlich Angst um deinen Job und dann wird das auch die Wahrheit gehört dazu, wird es auch den einen oder anderen treffen, der den Job nicht mehr machen muss. Dafür gibt es dann aber das Reskilling, weil es entstehen in Unternehmen ganz neue Anforderungen. Auf einmal machen wir es ganz plakativ, braucht man einen TikToker im Unternehmen, den wird es wohl vorher nicht gegeben haben. Die Buchhalterin, die vielleicht eine Kameraaffinität hat oder auch der Buchhalter und der gerne Kurzclips dreht mit der V8-Kamera zu Hause. Also diese Skills gilt es zu erkennen, zu sagen, hey, der hat Spaß vor der Kamera, die hat Spaß vor der Kamera. Die bilden wir jetzt weiter. Die geht in unser Reskilling-Programm und die wird unsere TikTokerin. Also es werden neue Berufe geschaffen innerhalb eines Unternehmens, neue Berufsfelder, in der Regel sehr IT-lastig. Data Analysts und all diese Begrifflichkeiten, die dem einen oder anderen schon um die Ohren geflogen sind, dann nehmen wir wieder die Buchhalterin. Buchhaltung war eine schöne Zeit, liebe Buchhaltung. Mach's gut. Und dann bilden wir sie aus auf diesen neuen Beruf, auf dieses neue Berufsfeld. Weil, warum machen wir das? Die oder der hat die DNA, die ist schon 10 Jahre bei uns, die hat uns verstanden, die weiß, wie das Team funktioniert, was ist das Ziel des Unternehmens. Wir wären ja, mit wir meine ich uns Unternehmen, irre, verrückt, jemanden von außen zu holen, wenn die will, wenn ich sie motiviert bekomme, diesen neuen Bereich sich anzugucken und wir ihr alle Unterstützung geben können, dass sie in diesem neuen Beruf eben die nächsten 10, 20, 30 Jahre unseren Betrieb erhalten bleibt.
Das heißt also, wenn du es schaffen würdest, mich zu motivieren, könntest du mich in meinem Alter noch zum TikToker reskillen?
Ja, auf jeden Fall.
Wahnsinn.
Auf jeden Fall. Mit dem Gesicht?
Da bin ich aber froh, dass ich noch in meinem Berufsbild ein bisschen bleiben kann. aber das ist ja also tatsächlich, also Reskilling heißt, es gibt enorme neue Jobanforderungen, neue Berufsfelder, die digital getrimmt sind. Und du hast gerade gesagt, man holt die sich nicht von außen, weil die bringen ja keine Ahnung vom Unternehmen mit. Aber
das ist das eine, ja.
Gibt es da eigentlich so viele außen? Also
genau.
Man liest ja immer wieder, oder hört immer wieder, dass ja gerade in diesen Berufsfeldern der Arbeitsmarkt quasi leergesaugt ist.
Das ist das nächste Problem.
In der letzten Marketing-Sendung ja eben mit Nina Schaffert gesprochen, die uns genau das rausgefunden hat und sagte, hey, die Marketing-Skills werden immer digitaler und wir haben den Nachwuchs eigentlich gar nicht dafür.
Ganz genau. Und es gibt sie einfach nicht. Also so naheliegend auf der eigenen Schreibtischinsel zu gucken, wer ist vielleicht auch zu Hause ein Digital Native, ja, also auch hier wirklich Wissen und Interessen diffundieren lassen und dann ist derjenige vielleicht genau auch der Richtige oder diejenige die Richtige dafür. Und das ist ein großes Feld, natürlich auch ein großer Markt um dieses Thema Re- und Upskilling. Da ranken sich viele Bewegungen. Man kann ruhig mit offenem Auge da reingehen und mit Mut und Motivation reingehen.
Aber ich muss was in die Hand nehmen, wahrscheinlich Geld. Ja, so eine Schulung dauert ja und kostet Geld. Und damit habe ich schon einen zweiten Punkt Zeit eigentlich. Also das passiert das eigentlich während der Arbeitszeit
dann? Ja, das ist ein großes Problem. Das ist tatsächlich auch es gibt zwei große Verhinderer, das ist die Kohle und das ist die Zeit, weil die Buchhalterin, bleiben wir bei dem Beispiel, oder der Mann am Band oder die Frau am Band, die muss ja am Band stehen, das muss ja weiterlaufen, das darf ja nicht stehen bleiben, das ist ein ganz gutes Bild, während sie jetzt also in der Schule sitzt und den Computer sich auf die Skills tut. Und das ist ein großes Thema. Das erkennen Unternehmen aber immer mehr. Das ist notwendig, weil sonst wird das Band stehen bleibt.
Aber wir haben es ja gesehen, dass jetzt gerade in den letzten 2 Jahren Corona ist Stichwort Handel, Einzelhandel, ja, man Digitalisierung verschlafen worden ist und jetzt mit ganz schnell, mit heißer Nadel nachdigitalisiert werden muss. Und tatsächlich, die Leute von außen sind nicht da oder sind einfach auch unbezahlbar. Ja, Nachfrage treibt den Preis hoch. Es bleibt gar nichts anderes übrig, als eigentlich die eigenen Leute wirklich abzuskillen und rezuskillen in den Bereichen, um überlebensfähig zu bleiben. Also ich glaube, ist gar keine Frage mehr auf, möchte man machen, möchte man nicht machen, sondern es ist tatsächlich eine Überlebensfrage geworden. Ja. Wie schnell kann ich digital werden, wenn ich noch in 1-2 Jahren am Markt existent sein möchte?
Ja, eigentlich kann man als Agentur, die sich darauf spezialisiert hat, oder als Unternehmen, kann man anrufen und wenn er sagt, nö, das brauchen wir nicht, kannst du gleich löschen. Brauchst du in 2 Jahren nicht mehr anrufen, wird es nämlich nicht mehr geben. Also das sagen alle und das ist auch ziemlich logisch, dass das so kommen wird.
So, also war eine kluge Frage, war eine kluge Antwort und damit haben wir diese Begriffe auch ein für alle Mal geklärt.
Das war's für heute, liebe Leute. Die Marketing-Marketing-Show ist vorbei. Bitte gehen Sie weiter, es gibt nichts mehr zu hören. Der Vorhang fällt, doch bald schon kommen Sie wieder. Markus Bartelt und Benjamin Lehmann, Ihr Marketing-Team. Die Marketing-Marketing-Show ist eine Produktion der Podcastmacherei. www.podcastmacherei.de